Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian, und dem wunderbaren, großartigen, fantastischen Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Erstmal möchte ich auch Hallo sagen, und zwar an unsere wunderbare Blutrausch-Family. Hallo da draußen.
Steckt dir noch so ein bisschen die Euphorie in den Gliedern von unserem Bühnendebüt letzte Woche? Es ist erst 9 Tage her, kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
Du fragtest, wie es mir geht. Also ich bin relativ platt, Leute. Wir haben mal wieder den üblichen Modus. Wir haben es recht spät, wie wir jetzt gerade aufnehmen, und hatten einen langen Tag. Und trotzdem hängt noch die Euphorie natürlich mir in den Knochen, steckt mir in den Knochen. Ich erinnere mich daran, dass einige geschrieben haben und uns das auch gesagt haben, dass sie sich halt so super wohl und wie zu Hause gefühlt haben, als wir live, sich wie zu Hause gefühlt haben, als wir live waren. Und dass so ein Familienfeeling rüberkam. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich dachte, okay, wisst ihr was, irgendwie ist es doch echt wie Familie. Und da muss man doch auch mal ein schönes Hallo nach draußen senden.
Es war wie ein Familientreffen. Ich meine, dieser Term True Crime Family, den haben wir ja schon lange geprägt. Das ist ja so die Zuhörerschaft, und genauso hat es sich angefühlt wie so eine richtig geile Familienfeier. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, und ich finde es so cool. Für mich war eins der größten Ziele, dass es so für alle Seiten einfach ein guter Abend wird, dass alle nach Hause gehen und zufrieden sind. Und noch so während der Veranstaltung kam irgendwer aus dem Veranstaltungsteam zu mir von der Krombacher und meinte, ey, ihr habt echt super angenehme Gäste mitgebracht. Und das hat mich so glücklich gemacht, einfach weil ich dieses Feedback von Veranstalterseite so gut fand. Und ich habe das halt auch so empfunden, dass die auch am gleichen Abend direkt auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir wiederholen das definitiv am liebsten noch dieses Jahr. Das war so der Ritterschlag für mich, weil ich dachte so, ey, yo, Debüt geglückt auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich hatte auch ein, zwei solcher Gespräche mit den Kollegen von der Krombacher, und auch am gleichen Abend war irgendwie schon für alle klar, dass wir das wiederholen werden. Und das war einfach, wie du schon gesagt hast, ein rundum cooler Tag. Also wir nehmen heute das erste Mal danach auf, und es fühlt sich schon so ganz lange her an, so wie du es gerade eben auch gesagt hast. Nichtsdestotrotz, so diese Vibes und dieses positive Gefühl hat uns auf jeden Fall die letzten Tage komplett begleitet. Und also ich bin auch heilfroh, dass wir doch recht viele Fotos und Videos irgendwie gemacht haben oder halt, die uns auch zugesendet wurden, weil unterm Strich das dazu führt, dass wir das noch so ein bisschen für uns verewigen können. Ich habe das Lied, mag man jetzt mögen oder nicht, ich liebe es persönlich, dieses Auf uns. Weißt du, ja. Und das hatte ich irgendwie komischerweise zu diesem Zeitpunkt recht oft gehört. Das hatte aber gar nichts mit uns zu tun gehabt, also nicht mit uns hier vom Podcast. Und ich habe es einfach, kam es nochmal so raus aus der Schublade und direkt irgendwie gefühlt. Und ich dachte mir, okay, ist ein geiler Song. Aber es passte halt irgendwie dann doch sehr gut zu unserer Zeit jetzt gerade. Und was soll ich dazu sagen? Das ist einfach überwältigend. Das ist einfach geil.
Ja, das war ein unglaublich schöner Abend, und ich kann auch wirklich nicht in Worte fassen, was da in mir vorgegangen ist, vor allem so beim Abschlussapplaus. Böse Zungen behaupten, ich hätte feuchte Augen gehabt. In Wirklichkeit war es das Licht, das mich geblendet hat, natürlich, als ob ich da weinen würde.
Das ist Quatsch, das ist eine miese Lüge natürlich. Nein. Ja, auch das sieht man ja in dem Video. Ich habe das erst gar nicht so richtig gecheckt und im Augenwinkel gemerkt, dass dich da dieser Lichtschweif getroffen hat und geblendet hat. Da muss ich ganz kurz nach dir schauen. Aber ja, so ist das mit diesem. Also wir müssen uns an das Bühnenlicht gewöhnen, ne? So, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall. Aber wir haben ja Gelegenheit dazu, uns an die Beleuchtung zu gewöhnen, denn da das Debüt so gut geklappt hat, wird es in diesem Jahr auf jeden Fall mal noch 2 weitere Live-Veranstaltungen geben. Im September im Heimhof-Theater. Das ist ein wunderschönes kleines Theater, Fachwerkgebäude, so ein bisschen auch in unserer Heimat, in der Nähe meiner Heimat tatsächlich, also quasi so 6 Kilometer, glaube ich, von meinem Heimatdorf entfernt. Und lustigerweise schließt sich da so ein bisschen Kreis. Da stand ich mit 16 schon mal auf der Bühne, damals als Teil der Realschultheatergruppe. Tja, und dann sind wir im November wieder in der Krombacher höchstwahrscheinlich, also es ist zu 99% sicher, und feiern da unseren dreijährigen Podcast-Geburtstag. Und weil die Frage natürlich aufkam bei Instagram ein paar Mal, natürlich erzählen wir bei jedem Live-Abend einen anderen Fall. Das wäre ja sonst langweilig für Leute, die uns häufiger besuchen möchten und auch für Daniel. Daniel lebt ja davon quasi, oder die Show lebt davon, dass Daniel immer mit was Neuem konfrontiert wird.
Ja, also ich glaube, wir müssten so eine Show oder irgendwie eine Folge auch komplett anders neu denken, neu konzipieren, wenn wir eine Wiederholung hätten. Ich persönlich finde so erstmal pauschal gesprochen eine Wiederholung gar nicht schlimm, denn es bleibt ja ansonsten sehr ein Alleinstellungsmerkmal für all diejenigen, die jetzt irgendwie bei unserer Bühnenpremiere dabei waren und den Bierkönig hören konnten. Und insofern fände ich das so gesehen gar nicht schlimm, wenn man es anders aufziehen würde, wenn man den Bierkönig nochmal woanders machen würde, theoretisch. Nichtsdestotrotz bin ich auch komplett bei dir, dass ich finde, also speziell jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder bei der Krombacher sind, dass wir dann natürlich auch ein anderes Thema machen. Da wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Ich freue mich aber auch tierisch auf das Heimhoftheater. Das ist für mich eine ganz neue Kulisse und es ist eine total spannende Reise, wenn man halt sich immer wieder in so neue Situationen hineindenken muss. Also klar, wir kennen jetzt bei der Krombacher jetzt die Wege, wir wissen, wie wir unsere Aufgänge und so weiter timen können und wie die Technik funktioniert. Man hat es einmal erlebt, man hat ein Gefühl dafür, wie es ist, vorne zu stehen und euch dann bei sich zu haben. Und aber trotzdem muss man das nochmal neu denken, sozusagen, weil es ja dann ein anderer Fall wird, weil es ein anderes Mal wird. Es wird halt nicht wieder das gleiche Mal sein. So, ne? Das ist halt deswegen trotzdem noch was anderes und was Besonderes. Und beim Heimhoftheater ist es halt das Coole, dass es so komplett Neuland ist. Und einfach eine komplett andere Kulisse. Es wird andere Wege geben, ein anderes Bühnensetup und sowas. Und das ist, glaube ich, also es ist total spannend, einfach zu erleben.
Ja, voll. Also wie gesagt, ich liebe das Heimhoftheater. Ich freue mich da extrem drauf. Ich war da nicht nur auf der Bühne als Teil des Schultheaters, sondern Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es da so Edgar Wallace-Filmabende. Da war ich dann auch ein paar Mal. Ich habe es
Sehr geil.
geliebt. Ja, weil die Kulisse einfach auch super geil dazu passt. Wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß auch schon, welche Fälle ich präsentiere, denn es wird so sein, dass wir zweimal 60 Minuten Bühnenzeit haben. Also wir werden zwei Fälle präsentieren und um möglichst viel abzubilden, habe ich einen Cold Case und einen gelösten Fall schon ausgewählt, die wir dann da vorstellen werden. Das wird ein guter Abend, das sind auch zwei spannende Fälle. Ob wir die dann im Podcast irgendwann nochmal verwerten, weiß ich nicht. Ich habe bisher immer so für mich, oder für mich war bisher klar, die Fälle, die wir live besprechen, die sind dann tot für den Podcast, weil du sie eben schon kennst. Vielleicht muss ich da nochmal umdenken, ich weiß es nicht. Denn wie du schon sagst, auch gerade der Bierkönig, den wir jetzt bei unserem Debüt hatten, das ist ein super spannender Fall. Da geht eigentlich einiges.
Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch, also ich finde, diese Flexibilität können wir uns auch gerne beibehalten, so grundsätzlich gesprochen. Auch wenn unser Grundkonzept ein anderes ist, finde ich es auch irgendwie vollkommen okay zu überlegen, mal eine Folge oder einen Fall halt nochmal anders gesprochen sozusagen neu zu machen oder nochmal zu machen.
Ja, warum eigentlich nicht? Tja, und auch für die Krombacher habe ich natürlich schon den Fall. Also die Fälle, die drei Fälle für unsere beiden Live-Shows dieses Jahr, die stehen auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool.
Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch, dass wir unseren dreijährigen Geburtstag dann live feiern dürfen mit euch. Und ich hoffe, in der Zeit nach der Show, also wenn wir dann gemeinsam oben beim Bierchen sind, vielleicht mit mehr Leuten ins Gespräch zu kommen als beim letzten Mal. Da bin ich zwar in viele Gespräche verwickelt worden, aber ich hätte gern einfach mit noch mehr Leuten gesprochen. Das war aber, wie gesagt, so überwältigend. Das war so, die Zeit ist so verflogen und man hat irgendwie hier und da sich in Gespräche involviert und die Zeit, die ging einfach so schnell rum, man konnte nicht jedem gerecht werden.
Voll, genau so war es. Also mir ging es ja genauso wie dir. Ich habe immer so einmal in den Saal geschaut und sehe irgendwo da hinten turnt Fabian rum, ist in Gesprächen und ich war so irgendwie im vorderen Bereich, also auch in vielen Gesprächen. Aber ich bin zum Beispiel gar nicht dazu gekommen, hinten in den größeren Saal mal zu gehen, um mal irgendwie an den Tischen Hallo zu sagen. Und das fand ich dann im Nachhinein natürlich schade. Also es ist ein kleiner Wehmutstropfen. Wie gesagt, ein total rundum genialer Abend für uns und der war perfekt. Wenn ich eine Kleinigkeit ändern könnte, dann wäre es vielleicht das, so, ne, dass ich dann irgendwie noch mehr Gespräche geführt hätte und so.
Ja, es war einfach ein geiler Abend. Und das beim ersten Mal vielleicht auch irgendwie ein, zwei Sachen dann in Anführungsstrichen schief gehen, beziehungsweise man in der Rückschau immer Sachen hat, wo man sagt, das und das hätte man so und so machen können, das ist ganz natürlich, ganz normal. Ich freue mich, dass es so ein schöner Abend war. Ich war davon ausgegangen, dass es ein cooler Abend wird, aber man weiß es ja nie, solange man das nicht durchgezogen hat und auf der Bühne stand. Und ich muss sagen, es war im Endeffekt noch schöner und intensiver, als ich es mir in meinen größten Erwartungen vorgestellt habe. Also ich wusste es schon immer, es gibt bestimmt Podcasts oder es gibt definitiv Podcasts, die haben eine größere Community, aber wir haben 1000% die geilste. Also kann mir keiner was anderes erzählen. Unsere True Crime Family, das sind einfach ganz besondere Menschen.
Ja, es ist so. Es war übertrieben intensiv. Also man kann es gar nicht anders beschreiben, denn wir waren natürlich irgendwie schon früher da, ein, zwei Stündchen, und haben ein paar Dinge vorbereitet. Und dann sieht man halt, dass die ersten von euch so langsam eingetrudelt sind. Und wir haben so die ersten Gespräche geführt, und das war so total weird, das irgendwie zu erfahren, von wo ihr überall angereist seid und keine Ahnung. Einfach mal mit euch zu sprechen. Und es ist halt so, dass man halt, ja, wie soll ich das sagen? Wir senden hier so ins Universum von hier aus und machen das ja relativ einsam für uns, wenn man so möchte. Und dass man halt dann trotzdem so eine große Hörerschaft hat und Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und die irgendwie Bock darauf haben, dann auch wirklich live kennenzulernen, das ist einmalig. Also das ist wirklich, da fehlen mir die Worte. Man kann das nicht in Worte fassen.
Ja, für mich war das eine krasse Motivation. Und auch das hat mir so ein bisschen Druck gemacht, ne? So, ich war auf der Zugfahrt hin total entspannt. Ich war auch da vor Ort eigentlich total entspannt. Und dann bin ich mit so ein, zwei Leuten ins Gespräch gekommen, die dann meinten, sie sind aus Hannover, Ecke Hannover angereist. Und ich wusste von zwei Zuhörerinnen, dass die so aus Ostfriesland kommen. Die hatten mich nach Restauranttipps gefragt, wo sie zwischendurch was essen können. Und das ist mir dann so klar geworden, diese Distanz. Und ich dachte dann, ey, wir sind denen das schuldig, eine geile Show zu machen, damit die diese Strecke nicht umsonst gefahren sind. Das hat mir dann so ein bisschen Stress gemacht. Aber wenn man dann einmal auf der Bühne steht und so die ersten zwei Sätze gesprochen sind, dann fällt dieser Stress sowieso komplett von einem ab.
Na, es waren ein paar mehr als zwei Sätze bei mir.
Ja, ich glaube bei
Ich
mir
weiß aber
auch.
auch noch, ja, also das Ding ist, also zum Thema nochmal so Einzugsgebiet sozusagen der Hörer. Ich glaube, das erste Gespräch habe ich mit Hörern aus Nettetal geführt, so Raum Düsseldorf, und das war schon irgendwie crazy. Das war gleich zu Beginn. Naja, und wie gesagt, also ich weiß halt, hätte gerne mehr Gespräche geführt, weiß daher nicht, wo ihr alle jetzt hergekommen seid. Ein paar von euch habe ich das natürlich mitbekommen. Ich habe auch immer gleich gefragt, weil ich das immer sehr spannend finde. Und so auf der Bühne war es schon so, dass die ersten Schritte, die ersten Worte schon mit einer großen Aufregung verbunden waren. Also, ich würde sagen, Viertelstunde vorher war noch alles cool, 2 Minuten vorher Roadrunner im Kopf. Und aber dann hinterher, also spätestens nach der Pause, war das wie so ein zweites Zuhause, ne? Die Zeit ist A, total verflogen, und B, hat man uns beiden, glaube ich, auch angemerkt, dass wir dann irgendwann total locker waren, und das hat sich einfach so gut angefühlt. Man hat sich richtig wohl gefühlt.
Ich muss, um das zu Ende zu bringen, damit wir jetzt nicht hier zu lange abschweifen, aber wir schwelgen halt in so geilen Erinnerungen. Ich muss zwei Sachen auf jeden Fall noch sagen. Zum Ersten muss ich dich einfach loben. Das habe ich an dem Abend gar nicht gemacht. Für deine Nervenstärke, dass du den Abend eröffnet hast, dass du quasi trotz wackeligen Knien rausgegangen bist und hast da so ein kleines Schauspiel rausgehauen. Daniel hat sich so eine Art Sketch überlegt. Und ich war am Anfang nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Also so halb. Ich fand es witzig, aber ich dachte mir so, ist das nicht irgendwie zu lang und raffen die Leute diesen Insider? Weil Daniel hat so ein bisschen so einen Insider-Joke eingebaut. Aber das war genau richtig, weil das war ein bisschen lustig und so ist der Abend direkt so locker losgegangen und das hat mir den Einstieg auch total ermöglicht, auch wenn natürlich die ersten 5 Minuten trotzdem so ein bisschen nervositätsgeprägt waren. Und es war einfach genau richtig. Wir waren nicht sicher, gehen wir in der Pause hinter die Bühne und sammeln uns oder gehen wir einfach raus unter die Leute, unter die Zuschauer und trinken da irgendwie schon mal ein, zwei Bierchen, hören uns schon mal so ein paar, holen uns Meinungen ein quasi. Und das war genau richtig, weil ich in der ersten Hälfte gar nicht so richtig einschätzen konnte, machen wir das gut oder nicht. Und dann eben durch dieses Feedback in der Pause wusste man, die Leute mögen es, wir machen das ordentlich, und dann ist man so auf so einer Euphoriewelle durch die zweite Hälfte geschwommen irgendwie. Das war nochmal ein ganz anderes Level, fand ich.
Ja, erstmal vielen Dank zu Punkt 1. Ich wusste auch nicht, ob es in die Hose geht oder ob es klappt, und ich war natürlich froh, dass es geklappt hat. Und ja, also was soll ich sagen, ich war doch durchaus noch ziemlich aufgeregt, so, ich wollte irgendwie vorne irgendwie ein Bier aufmachen, das ging gar nicht, habe ich gemerkt, habe ich gedacht, okay, lassen wir das mal lieber, das regeln wir gleich, wenn wir warm gelaufen sind sozusagen. Und ja, zu dem zweiten Punkt gebe ich dir auch recht, es war genau richtig rauszugehen. Das war in der Pause zum Beispiel, hatte ich auch ein witziges Erlebnis, da habe ich einen alten Bekannten so aus meiner Heimat getroffen, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und den habe ich einfach seit, weiß nicht, 25 Jahren oder so nicht gesehen. Das war total crazy. Ne? An dieser Stelle schöne Grüße gehen raus. Sollst du das jetzt hören? Ich denke, du weißt Bescheid. Und das hat mich super gefreut. Ne? Das ist total verrückt, wie klein die Welt ist und wie man, was durch was für Situationen man sich dann nochmal begegnet. Das ist schon verrückt, auf jeden Fall. Aber Fabian, wir können das tatsächlich noch nicht so ganz abschließen, denn eine Sache tatsächlich ist uns so ein bisschen untergegangen an dem Tag. Und zwar wollte ich dich die ganze Zeit gefragt haben, was denn jetzt dein Albtraum war im Vorfeld.
Stimmt. Ich hatte mal erwähnt, dass ich im Vorfeld vor diesem Auftritt einen richtig krassen Albtraum hatte. Und eigentlich hatte der Traum gar nichts mit dieser Show zu tun. Aber ich weiß, dass es in meinem Traum war, das unser Bühnendebüt. Und das war eben das Krombacher Brauhaus. Das war aber komischerweise so eine Tiki-Bar am Strand, so ein Bambusgebäude, und da waren dann auch schon so Zuschauer, und wir waren aber kein True-Crime-Podcast, wir waren eine Band, und beim Soundcheck ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass wir nur zwei Lieder haben, und ich dachte, wow, zwei Lieder ist ein bisschen wenig, um eine ganze Show zu gestalten, und ich habe dann so versucht, beim Soundcheck noch Lieder zu schreiben, so heimlich undercover, und die Leute wurden immer ungeduldiger und haben sich so betrunken an dieser Bar, und ich bin auf keine vernünftigen Lieder gekommen, und es war ein totales Desaster.
Also das Erschreckende ist eigentlich, dass ich mir das halt genauso vorstellen könnte bei uns beiden. Ich glaube, wenn das hier mit dem Podcast nichts wird und auch sonst nichts läuft, dann wandern wir einfach aus, ziehen uns Hawaii-Hemden an und gründen eine Band. Schreiben dann irgendwie auf dem Weg dorthin Lieder.
Ja, geil. Ich muss noch eine Sache, nein, okay, zwei Sachen noch, und dann steigen wir endlich in diesen Fall ein. Aber sorry, Leute, für das lange Intro. Wir haben einfach diesen Auftritt so krass gefeiert und geliebt, und wir wollten ja schon so lange mal live gehen, und dass das jetzt endlich geklappt hat, das hat uns einfach so geflasht und noch immer, dass wir da einfach ein bisschen euch nochmal mitnehmen wollten auf diese Reise, euch, die nicht da sein konnten, vielleicht auch. Ich finde, es gibt kaum was Cooleres, als das Feedback zu lesen, nachdem ich jetzt gepostet habe bei Instagram, dass wir das wiederholen werden, dass einfach Leute geschrieben haben, die letztes Mal schon da waren, dass sie auf jeden Fall wiederkommen. Das ist ein Riesenlob.
Voll.
Und genau, für die Leute, die jetzt nicht unbedingt aus unserer Heimatregion kommen oder auch nicht willens sind, so weit zu fahren oder das nicht können, das ist ja auch eine riesen Geschichte.
Ja, komplett verständlich. Also
ja, das ja. Wir versuchen da so ein bisschen proaktiv dran zu arbeiten, dass wir nächstes Jahr vielleicht irgendwie in anderen Städten mal so ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone, so ein bisschen verteilt in Deutschland mal eine Live-Show organisieren können. Aber da wir ja halt so ein Zwei-Mann-Betrieb sind und da so ein bisschen Klinken putzen müssen, kann das halt eben dauern. Wir können jetzt halt noch keine definitiven Aussagen treffen, aber wir möchten dran arbeiten.
Wir haben auf jeden Fall, um das noch ganz kurz zu unterschreiben meinerseits, ganz große Lust auf so eine Art Roadtrip, und in regelmäßigen Abständen irgendwie, keine Ahnung, uns gemeinsam in Zug oder Auto zu setzen und halt irgendwie durch Deutschland zu touren. Mega Bock drauf, also wirklich. Und ja, wenn wir das irgendwie bewerkstelligen und realisieren können, wäre das echt eine ganz große Nummer. Bin aber guter Dinge, ehrlich gesagt.
Ich auch, auf jeden Fall. Ich überlege auch noch so ein bisschen, kleiner Spoiler, ich habe ja im Januar Geburtstag, ich überlege, ob wir nicht an meinem Geburtstag vielleicht eine Live-Show machen hier in Köln, dann irgendwie, ich gucke da auch schon nach Locations, aber mal gucken.
Wäre auf jeden Fall auch sehr nice, und es wäre auch ein passender Abstand, denn so 2 Monate nach dem Dann letzten Auftritt im November würde das ganz gut passen.
Ja, finde ich auch. Lass mich da mal noch ein bisschen überlegen. Jetzt aber zum heutigen Fall. Ich habe angekündigt, dass wir heute noch mal einen nicht Cold Case haben, also einen abgeschlossenen Fall, der aber trotzdem nicht ganz einfach war, also kein Fall, der super schnell gelöst war und der super offensichtlich war.
Das heißt, um nur kurz nachzufragen, das heißt, du wolltest dir jetzt den anderen Fall, den du erst im Kopf hattest, sparen, Jan, oder was genau?
Ja, ach, ich leite diesen,
Touché.
ich halte diesen, ich halt diesen Spanien-Running-Gag noch so ein bisschen am Laufen. Mal gucken.
Okay,
Nee,
ja.
jetzt heute Folge 97. 98, da haben wir was anderes, einen Raub, so ein bisschen. Das haben wir nämlich jemandem versprochen bei unserem Auftritt. Marc aus dem Frankfurter Raum, meine ich. Du weißt es nicht, aber du warst gerade auf der Toilette und deine charmante Freundin oder ich glaube sogar Verlobte, die ist zu uns gekommen und hat darauf hingewiesen, dass du ein großer Fan bist von so Raubszenarien und sie hat uns gebeten, da vielleicht mal was in die Richtung zu machen. Und ich finde solche Thematiken ja eigentlich oft nicht so catchy, aber ich habe einen gefunden, den ich verdammt geil finde. Den machen wir nächste Woche. Das ist dann Folge 98. 99 gibt es nochmal einen freshen Cold Case und dann ist Folge 100. Da habe ich was Historisches ausgegraben. Meinen absoluten Lieblingsfall, meinen quasi Einstieg ins True-Crime-Game. Da machen wir dann aufgrund der Länge und der Informationen einfach mal eine fette Doppelfolge draus.
Yes, ich freue mich total drauf. 100 Folgen sind maximal surreal. Aber es wird, glaube ich, eine richtig, richtig gute Nummer. Schöne Grüße gehen raus an Marc und seine Freundin. Wir machen das wahr, was wir versprochen haben.
Auf jeden Fall, versprochen ist versprochen. So, Daniel, kleine Zeitreise und auch geografisch kleine Reise in eine Stadt, die ich sehr liebe, die mir sehr am Herzen liegt. Nach Bremen reisen wir heute. Ins Jahr 1971, als die Welt noch schwarz-weiß war, quasi. Beziehungsweise unsere Wahrnehmung davon.
Ja.
Und nicht nur die Wahrnehmung der Welt quasi zu diesem Zeitpunkt war so ein bisschen schwarz-weiß, also für uns jetzt in der Rückschau, weil natürlich Filmausnahmen, Aufnahmen da noch nicht koloriert waren. Ich finde, unser heutiger Fall, der beginnt auch so ein bisschen wie so ein schwarz-weiß Agatha Christie-Film. Du bist ja meine Generation, beziehungsweise wir sind die gleiche Generation und wir sind ja auch mit diesen alten Krimi-Filmen aufgewachsen. Es gibt so vier Agatha Christie-Filme, Miss Marple, die liefen so hoch und runter mit Margaret Rutherford. Du wirst dich erinnern an diese vier Streifen. Das ist Mörder Ahoy, der Wachsblumenstrauß. Den dritten Titel weiß ich nicht mehr. Und der vierte ist 16:50 Uhr ab Paddington. Das ist, glaube ich, so der bekannteste Film. Und der beginnt mit einer Szene, die ich als Kind super, super eindringlich fand. Ah, Vier Frauen und ein Mord war übrigens der dritte. Auf jeden Fall 16:50 Uhr ab Paddington beginnt mit einer Szene, in der Miss Marple im Zug fährt und immer wieder fahren Züge in eine andere Richtung auf einem nebenliegenden Gleis vorbei. Und an einer Stelle muss der Zug so ein bisschen verlangsamt werden, weil der so eine enge Kurve durchfährt. Und sie sieht so von ihrer Lektüre auf und sieht ins Nachbarwaggon in dem Zug gegenüber. Und sieht, dass da ein Mann eine Frau würgt. Und
Ja.
sie zieht die Notbremse und will darauf hinweisen. Und so beginnt dann dieser Film quasi. Und etwas ganz Ähnliches passiert in unserem heutigen Fall. Also dieser Beginn von 16:50 Uhr ab Paddington, der auf mich als Kind großen Eindruck gemacht hat und den ich irgendwie so super spannend fand, weil eben dieses Szenario war, sie beobachtet einen Mord, der quasi so Luftlinie 3, 4 Meter von ihr entfernt stattfindet, kann aber nicht eingreifen, weil man
Kann gar
eben.
nichts machen, weil sie in so einer Kapsel ist, ne? Und nicht einfach
Ja.
die Möglichkeit hat, vom Zug zu Zug sich zu beamen, sozusagen.
Genau. Und.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich muss bei Paddington allerdings auch an diesen Bären denken, deswegen habe ich jetzt gerade zwei Bilder im Kopf.
Ich glaube, der heißt tatsächlich auch so wegen dieser Paddington Station. Das ist so ein großer
Ja,
Bahnhof in
genau.
London. Genau. Und das ist halt eben der Startpunkt dieses Miss Marple-Films.
Genau, er kommt da mit dem, also für alle, die den anderen Film nicht kennen, er kommt da irgendwie an. Und weil er eben dort eben auch startet, dieser Film, und er dort ankommt, wird er eben auch Paddington genannt.
Ja, genau. Ich muss gerade mal ganz kurz sagen, wir sprechen ja auch oft über die Getränke, die wir während der Aufnahme trinken. Und weil die Leute von der Krombacher uns einfach kastenweise Krombacher mitgegeben haben, vor unserem Auftritt schon, trinke ich hier so einen Almdudler-Radler und meine Fresse,
das sag's ist mir, wie es ist.
Leckerer
ist das genial Stoff. Oder ist das genial?
Das ist verdammt das ist genial, geil. Ne?
Ja, siehste, also ich habe das, vielleicht ganz kurz für euch da draußen, ein kleiner Insider. Ich habe das irgendwie direkt gesehen, dachte ich mir, was ist denn das? Ne? Also ich bin halt auch, es gibt ja zwei verschiedene Käufertypen. Die Leute, die immer sozusagen das Bewährte kaufen, ne? Die würden jetzt keinen anderen Käse ausprobieren, außer den Gouda, wenn sie den einmal mögen oder sowas. Und dann gibt es halt diese Versuchskäufer und ich bin halt Nummer zwei auf jeden Fall. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist ungefähr sowas wie Mezzomix, nur als Bierversion und irgendwie österreichisch. Und habe das getrunken und dachte mir, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich gut.
Ist
und ich freue mich sehr, dass es dir auch so gut schmeckt. Es war ja irgendwie nicht klar zu dem Zeitpunkt.
Aber zurück zum Fall. Also wie gesagt, diese Anfangsszene, die ich jetzt geschildert habe, die trägt sich so ähnlich zu an diesem Abend beziehungsweise in dieser Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1971 in Bremen. Ein 18-jähriger Druckereigeselle fährt in einem Zug Richtung Bremen-Nord. Der fährt quasi von der Arbeit nach Hause. Und der Zug durchfährt gerade den kleinen Außenstadtteil Oslepshausen. Und er ja, döst da auch so ein bisschen vor sich hin, guckt aber ab und zu auch mal aus den Fenstern, gerade wenn man so an Bahnübergängen, Bahnhöfen vorbeikommt, wo dann so ein bisschen Außenbeleuchtung ist. Es ist nämlich so gegen 12 Uhr nachts, es ist schon dunkel draußen. In der Nähe dieses Bahnhofs Oslepshausen, wo allerdings kein Halt vorgesehen ist, also der Zug fährt etwas langsamer, aber fährt durch. Da sieht er eine junge Frau in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mann.
Ja, okay.
Und ähnlich wie Miss Marple im Agatha Christie-Film hat er natürlich keine Chance einzugreifen. Er klopft gegen die Scheibe, um auf sich aufmerksam zu machen, um diesem Täter oder diesem streitenden Paar zu vermitteln, dass er sie sieht, dass er das wahrnimmt. Aber da ist der Zug natürlich schon weitergefahren. Er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Er steht also auf und betritt andere Abteile und versucht irgendwie Mitreisende aufmerksam zu machen. Aber natürlich, wie gesagt, der Zug ist schon an dem Ort des Geschehens vorbei. Und es gelingt ihm nicht, da Leute aufmerksam zu machen. Also sucht er den Schaffner auf.
Er hatte ja auch hier nochmal ganz kurzer Break. Sorry dafür. Er hatte ja auch einfach kein Handy. Ne? Das ist also nicht so, wie es heutzutage wäre, dass man einfach mal ganz kurz das Smartphone zücken kann, um irgendwie Infos durchzugeben und die Polizei zu verständigen. Das ging eben nicht. Und deswegen der Weg zum Schaffner ist ja dann irgendwie auch selbstverständlich. Die einzige Möglichkeit, die man hatte.
Genau. Er bittet den Schaffner, die Notbremse zu ziehen. Das tut dieser aber nicht, beziehungsweise er weist darauf hin, dass das sowieso keinen Effekt hat, weil der Zug eben nicht sofort zum Stehen kommt, sondern noch einige Zeit zum Ausrollen braucht und weil man sowieso schon relativ weit weg ist von diesem Ort des Geschehens. Und der Schaffner weist jetzt also darauf hin, dass man in 3 Minuten den nächsten Bahnhof erreicht und dass es ein sinnvolleres Vorgehen sei, eben von diesem Bahnhof aus die Polizei zu rufen.
Mhm. Okay.
Was natürlich total Sinn ergibt. Ne? Klar, bis dann so ein Zug erstmal zum Stehen kommt, wenn du die Notbremse ziehst, dann hast du den Rückweg zu Fuß und da bist du in der Regel wahrscheinlich wirklich besser bedient, wenn du vom Bahnhof die Polizei verständigst und die dann einfach ausrücken lässt.
Jein, also das mag ja so aus Zugfahrerperspektive oder Zugführerperspektive richtig sein und rein theoretisch auch wahr sein. Nichtsdestotrotz, wenn dort gerade was passiert ist, dann ist es vielleicht sinnvoller, einen Kilometer weiter stehen zu bleiben und mit ein paar Mann darüber zu gehen, weißt du? Also das ist so die Frage, die man sich da stellen muss, denn 3 Minuten sind bei so einer Zugstrecke oder Zuggeschwindigkeit ja durchaus auch eine ganz schön weite Entfernung. Und bis man dann erstmal die Polizei verständigt hat, Münztelefon zu der Zeit noch, bis sie rausgerückt sind, vergeht ja eine Ewigkeit.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das optimale Vorgehen wäre, aber für mich macht dieser Einwurf des Schaffners, hat da schon Sinn ergeben, keine Ahnung. Jedenfalls gehen bei der Polizei nun 2 relativ gleiche Anrufe ein. Eine Frau aus Oslepshausen ruft an, die hat einen Streit gehört und eine panisch schreiende Frau, die immer wieder geschrien hat, man solle sie in Ruhe lassen. Und das kam ihr komisch vor, auch wenn jetzt diese Schreie verstummt sind, mittlerweile, aber sie hat dann trotzdem die Polizei gerufen, weil sie dachte, da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Und kurz danach ruft eben der Schaffner bei der Polizei an, sich auf die Aussage dieses jungen Mannes beziehend. Die zählen jetzt eins und eins zusammen und denen ist klar, dass da irgendwie offensichtlich zwei Leute von dem gleichen Ereignis sprechen und die schicken einen Streifenwagen raus, an diesen Bahnübergang in Oslepshausen. Da kann aber an dem beschriebenen Tatort nichts gefunden werden. Das ist so eine, ich habe dir ein Foto geschickt. Das ist dann so eine Halle, da ist, das ist angekreuzt, das ist markiert, das ist neben so einer Bahnlinie. Hat quasi dieser Übergriff stattgefunden, da findet die Polizei aber nichts. Die suchen jetzt auch gar nicht großartig die Gegend ab. Es ist, wie gesagt, Mitternacht und man entscheidet sich am nächsten Morgen zu Suchmaßnahmen zurückzukehren, weil das im Tageslicht natürlich mehr Sinn ergibt. Die gucken sich natürlich trotzdem schon so grob in der Gegend um, aber können da weder ein mögliches Opfer noch einen möglichen Täter finden. Am nächsten Tag allerdings wird dann da auf einer so ein bisschen Grünfläche, die ist auch markiert auf diesem Foto, das ich dir geschickt habe, so ein bisschen weiter rechts von dieser Halle. Da gibt es dann auch noch ein Foto von, wie das heute aussieht, wo so ein Fahrrad steht. Da sieht man so einen Hang von dem Bahndamm runtergehend.
Ja.
Ja, da wird am nächsten Tag dann die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Okay, alles klar.
Die Polizei hatte am Abend oder in der Nacht da schon kontrolliert, an genau dieser Stelle, da aber keine Leiche gefunden. Das heißt, die ist dann erst, nachdem diese Streife in der Nacht wieder abgerückt ist, offensichtlich dahin verbracht worden. Schnell wird die
Was ja dann auch
Tote.
bedeutet, Entschuldigung, was ja dann auch bedeutet oder bedeuten kann, dass der Täter das Ganze noch beobachtet hat, vielleicht ein bisschen abseits gestanden hat, als die Polizei dort erstmal unterwegs gewesen ist.
Das könnte man vermuten und es wird sich später herausstellen, dass genau das so passiert ist, ja. Schnell ist die Tote identifiziert. Es handelt sich um die 17-jährige Carmen Kamper, die am 4. Januar 1954 in Bremen-Vegesack geboren wurde, so ein etwas ruhiger gelegener, etwas außerhalb gelegener Stadtteil von Bremen und gerade eine Lehre als Schuhverkäuferin absolviert hat. Natürlich aufgrund der Zeit und wir sagen es immer wieder, da fehlen dann so Dinge wie Social Media und solche Dinge. Da ist dann über die Persönlichkeit von den Menschen relativ wenig bekannt, maximal eben durch irgendwelche Berichterstattungen, wo dann vielleicht Freunde oder Familie befragt wurden. Das ist in dem Fall aber nicht bekannt. Also über den Charakter von Carmen Camper kann ich jetzt keine Aussage treffen. Ich kann nur sagen, dass in diesem Mai 1971 sie so ein bisschen in so einer Zeit war. Also es geht aufs Erwachsenwerden zu, man hat so die Ausbildung hinter sich. Sie hat sich gerade frisch von ihrem bisher ersten Freund getrennt und genießt jetzt so ein bisschen dieses spätjugendliche, jungen Erwachsenenalter. Also sie geht viel mit Freundinnen weg, trifft sich viel mit Freundinnen nach der Arbeit, um sich so ein bisschen über diese Trennung hinweg zu trösten.
Ja.
Eigentlich so ihr gesamter Freundeskreis kommt eben aus Oslepshausen, sodass sie da relativ oft mit dem Zug hin und her pendelt. Auch weil die bevorzugte Lokalität dieses Freundeskreises sich in Oslepshausen befindet, eine Disco-Bar namens Miramichi, die damals wohl sehr, sehr, sehr beliebt war unter der Bremer Jugend.
Ja.
Kennt man auch aus der eigenen Jugend, ne? Da gab es dann immer so für junge Leute sehr angesagte Clubs und genau wie in unserer Jugend musste man eben diesen Club als Minderjähriger um 0 Uhr verlassen. Carmen musste auch immer so gegen 0 Uhr zu Hause sein. Ihre Eltern hatten da so ein bisschen den Finger drauf, sodass sie, wenn sie dann Feier war, meistens so gegen 11 Uhr wieder aufgebrochen ist.
Verstehe. Ja, eine verrückte Erinnerung an diese Zeit, ne? Das ist, als man sich mit solchen Themen beschäftigt hat, hey, keine Ahnung, bis wann kann man draußen bleiben? Darf man da überhaupt rein? Wird man kontrolliert am Anfang?
Ja.
Wird man währenddessen nochmal kontrolliert? Es gab ja immer nochmal so Patrouillen gegen 12 Uhr auch, ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wenn man dann
Ja,
mal im Club war, dann, ne, sind die auch rumgegangen und da war man immer stolz wie Oscar und hat sich, keine Ahnung, mindestens wie 25 gefühlt, wenn die an einem vorbeigezogen sind und man da bleiben konnte, so ungefähr. Ja, es ist eine verrückte Zeit.
Kenner aus unserer Heimatstadt erinnern sich vielleicht noch an das Charlies.
Oh ja.
Das ist so ein, in Anführungsstrichen, Club gewesen in so einem Keller unterm Kaufland. Also man musste da so eine
Damals Globus.
damals Globus, man musste so eine steile Treppe runter und dann war unten der Laden und ich war da nie als Minderjähriger, aber man hat es dann halt immer erlebt, so mit 18, 19, 20, wenn dann der Laden so gegen 12 auf einmal schlagartig halb leer wurde, weil alle unter 18 raus mussten.
Genau.
Ich habe da meinen 21. Geburtstag gefeiert, das war ein riesiger Abend. 20 Mark musste man immer bezahlen. Nee, doch. Und 7 Mark davon waren Eintritt und der Rest war dann irgendwie Freibier und Bier eine Mark. So, dann hatte man immer so 13 Bier für 20 Mark. Das war, Alter.
Stimmt, ja, das gab's früher immer, ne? Dann, ja, stimmt, da hattest du schon ein paar Freigetränke obendrauf. Ich meine, davon abgesehen, dass diese 10 Euro umgerechnet aus heutiger Sicht natürlich auch ein Witz sind, ne?
Absoluter Witz, absoluter, ja, Witz.
Aber das war eine coole Location auf jeden Fall. Es gab so ein paar ganz interessante kleinere Locations in Siegen damals. Auch das Muckefock, kennst du das noch?
Ja, klar, das ist ja auch noch gar nicht so lange zu. Das war ja eher so ein gemütliches Café, wo man auch geil frühstücken konnte. Aber so Disco-Club-mäßig war, gut, war zu unserer Jugend auch ein bisschen mehr los. Mittlerweile ist da ja relativ tote Hose in der Stadt.
Ah, sorry, ich meinte auch was ganz anderes. Ich meinte das Monocle. Kennst du das noch?
Ja, natürlich.
Ja, das meinte ich. Da habe ich mir, glaube ich, mal fast einen Hörsturz geholt.
Das Monocle, legendär. Auch mit allen Tricks wurde da gearbeitet. Ich bin da irgendwie einmal reingegangen, da hingen so 40 Jacken an der Garderobe und ich dachte, geil, ich bezahle den Eintritt, da geht was. Und da war keine Sau drin. Wahrscheinlich hatten die so privat von den Angestellten alle ihre Jacken da. Ist ja auch scheißegal. Dieses Miramichi jedenfalls in Bremen, ein zu dieser Zeit extrem beliebter Laden unter jungen Leuten.
Nochmal kurz zum Verständnis, war Carmen jetzt fertig mit ihrer Ausbildung oder hat sie gerade damit begonnen?
Ob sie fertig war, weiß ich nicht. Die hat direkt nach ihrer Schule begonnen. Also ich glaube, sie wird so mit 15 den Abschluss gemacht haben und ging jetzt auf die 18. des Lebensjahr zu. Sie wird wohl kurz vor dem Abschluss der Ausbildung gestanden haben. Es wurde immer,
ja, okay.
Es wurde immer gesagt, sie sei Auszubildende zur Schuhverkäuferin. In mancher Berichterstattung wird davon gesprochen, dass sie Schuhverkäuferin ist. Aber ich glaube, so von der Timeline her müsste sie noch im späten Ende der Ausbildung sein.
Ja, ich habe gerade überlegt, es gab ja damals die Volksschule. Und das ging, meine ich, bis zur 8. oder 9. Klasse oder sowas. Also von daher hätte es jetzt auch sein können, dass sie wirklich damit gerade fertig war. Aber so ungefähr in dem Alter, Ende der Ausbildung oder halt vielleicht schon fertig, so okay, dann kann man sich da ungefähr ein Bild von machen und auch ein Gefühl für ihre Lebenssituation entwickeln, wenn sie gerade eine frische Trennung hinter sich hatte und vielleicht sozusagen das Leben nochmal neu genießen wollte oder nochmal so einen kleinen Neustart einlegen wollte.
Ja, genau. Ihre Freundinnen erinnern sich, dass Carmen an diesem Abend wie immer so gegen 23 Uhr das Miramichi verlassen hat, denn so 23, 26, glaube ich, also kurz vor halb, fuhr der Zug, den sie nehmen musste. Sie musste so eine Viertelstunde gehen vom Miramichi zum Bahnhof in Oslepshausen. Und ja, sie hatte wohl ein bisschen was getrunken, war aber nicht betrunken und wollte sich beeilen, zum Zug zu kommen, weil dieser Abend für einen Abend im Mai verhältnismäßig kühl war. Also sie hatte da keinen Bock, irgendwie lange draußen zu verweilen. Und so verabschiedet sie sich dann irgendwie relativ schnell von ihren Freundinnen und macht sich auf den Weg Richtung Bahnhof.
Mhm.
Da muss sie dann, wie gesagt, offenkundig irgendwem begegnet sein. Und es kommt dann eben zu dieser Szene, die die Anwohnerin und auch der junge Mann aus dem Zug beobachtet haben.
Also ich finde, man muss natürlich jetzt automatisch an ihren Ex-Freund denken.
Ja, der wird natürlich auch eine Rolle gespielt haben in den Ermittlungen. Persönlicher Nahbereich spielt ja, wie wir wissen, eigentlich immer eine Rolle. Der Mord an sich ist relativ grausam. Also Carmen hat Schnitt- und Stichverletzungen im Halsbereich. Und die Obduktion stellt dann heraus, dass sie offensichtlich erst sehr, sehr stark gewürgt wurde. Vielleicht sogar erwürgt. Zumindest aber auf jeden Fall bewusstlos war und dann ihr diese Verletzungen am Hals wahrscheinlich postmortal zugefügt wurden, also um sicher zu gehen, dass sie verstorben ist.
Hm.
Wie du dir denken kannst, liegt eine sexuelle Komponente zugrunde, also sie ist missbraucht worden. Hatten wir in unserer letzten Radio-Spin-Off-Folge drüber gesprochen, dass das ja leider beileibe kein seltenes Phänomen ist. Ich habe die Zahlen heute nochmal beim Spazierengehen so im Kopf gehabt und auf mich wirken lassen. 13% aller Frauen weltweit machen diese Erfahrung innerhalb ihres Lebens. Das ist schon eine Zahl, die mich immer noch erschüttert.
Total heftig.
Es werden Spuren am Tatort gesichert, aber 1971, da war Tatortarbeit noch nicht so sophisticated, wie sie heute ist. Und natürlich auch die Kriminaltechnik noch nicht so stark. Man findet fremde Haare an ihr, aber das ist jetzt noch nicht so ein großer Durchbruch. Das kann einem zu der Zeit einfach nur so ein ganz oberflächliches DNA-Profil vermitteln. Also man kann da jetzt nicht wie heute irgendwie 1000 Marker auslesen und 1000 Sachen zurückverfolgen. Man kann nur, wenn man eine Vergleichsprobe hätte, dann könnte man sagen, ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Spurenleger oder nicht. Also
Verstehe.
es ist eben sehr, sehr überschaubar, was man da eben machen kann. Es gibt schnell Verdächtige. In Richtung des Ex-Freundes ermittelt man, glaube ich, so schnell nicht. Beziehungsweise diese Ermittlungen im persönlichen Nahbereich, die werden erstmal hinten angestellt, denn kurz zuvor sind aus einer nahegelegenen Haftanstalt zwei Häftlinge ausgebrochen und für die Bremer Polizei ist erstmal klar oder die ermitteln erstmal in die Richtung, dass diese zwei Kriminellen wahrscheinlich irgendwas mit dem Tod des Mädchens zu tun haben. Ich weiß nicht, warum, ob die vielleicht einschlägig vorbestraft waren oder ob man sich gedacht hat, okay, das sind einfach Kriminelle, die machen halt, was Kriminelle so machen. Aber man ermittelt auf jeden Fall erstmal in diese Richtung.
Ja, ist eine gute Frage, warum man das tat. Man kann zumindest nachvollziehen, dass so der grundlegende Gedanke, so dieser pauschalisierende Gedanke, ist ein Krimineller, der macht Kriminelles, irgendwie auch verständlich ist.
Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen wenig zielführend ist. Wenn da jetzt einer zum Beispiel im Gefängnis sitzt, weil der, weiß ich nicht, eine Bank überfallen hat und dann davon auszugehen, okay, der könnte auch für einen Sexualmord verantwortlich sein, finde ich dann irgendwie sehr, sehr weit hergeholt. Also wenn das jetzt Leute sind, die wegen Sexualdelikten bereits aufgefallen sind, dann wäre es naheliegend. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es in diesem Fall gelagert war, aber die Polizei hat erstmal relativ stark diese beiden entflohenen Häftlinge auf dem Schirm.
Ja, kann ich, wie gesagt, verstehen. Du hast natürlich auch vollkommen recht. Ich könnte mir vorstellen, es lag vielleicht auch einfach daran, dass in Oslepshausen ansonsten nichts los war. Also so kriminalitätstechnisch. Und dass dann natürlich, wenn zufälligerweise in diesem Moment zwei flüchtige Straftäter unterwegs sind, dass dann natürlich ja, es sehr naheliegend ist, dass man die damit in Verbindung bringt.
Ja, wobei ich weiß nicht, wie es in Oslepshausen damals war, aber die Kriminalitätsstatistik in den 70ern, die war auf jeden Fall deutlich höher, als sie es heute ist. Ich habe mir eben mal spaßeshalber so ein PDF runtergeladen vom BKA, um zu gucken, wie so 1971 die Zahl der Gewalttaten war. Und Morde und versuchte Morde bzw. Totschlagsdelikte, das war irgendwie dreimal so viel wie heute. Also durchaus so, dass ich jetzt nicht weiß, wie es für Oslepshausen selbst war, aber insgesamt schon eine etwas gefährlichere Zeit.
Ja, ich musste eben noch daran denken, wie du so das Geburtsdatum von ihr genannt hast. 4. Januar 1954. Sie hat ja nur jetzt den Krieg nicht miterlebt, aber man darf nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt, 1971, ganz, ganz, ganz viele Menschen noch gelebt haben, die den Krieg in einem Alter miterlebt haben, wo sie wirklich auch vieles noch mitgenommen haben, erinnerungstechnisch und wahrnehmungstechnisch. Also sie waren nicht nur Säuglinge, 2-, 3-, 4-Jährige, sondern wirklich in einem Alter, wo man sagen kann, die haben sehr vieles gesehen und miterlebt. Und ich glaube halt, dass so diese Kriegsmentalität, auch diese Nähe zu Gewalt bei vielen Menschen wahrscheinlich in dieser Zeit eben noch vertreten gewesen ist.
Das glaube ich auch. Und auch wenn man damals natürlich nicht über solche Dinge gesprochen hat, wie mentale Gesundheit. Wir haben heute immer wieder die Debatte, wenn irgendwelche Gewalttaten begangen werden oder es irgendwelche Ausschreitungen gibt unter Asylbewerbern, unter Flüchtenden, dass wir dann davon sprechen, dass die manchmal auch aufgrund ihrer Fluchterfahrung, ihrer Traumata vielleicht so ein etwas anderes Gewaltpotenzial haben aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das gilt dann natürlich eben auch für die Kriegsgeneration in Deutschland in diesen 60er, 70er Jahren. Das ist,
Ja, genau.
das sind einfach belegte, wissenschaftlich erfasste, belegte Dinge. Das kann ja auch nicht an einem Menschen spurlos vorübergehen, Krieg erlebt zu haben.
Das denke ich auch nicht.
Ja, jedenfalls im Fall Carmen Camper ist eben klar, dass es sich da um einen Sexualmord handelt. Ihr Rock ist hochgeschoben, sie ist untenrum entkleidet. Es werden, wie gesagt, fremde Haare gefunden. Ich weiß nicht, ob auch Körperflüssigkeiten an ihr gefunden worden sind. Dazu habe ich nichts gefunden. Das wird wahrscheinlich, ja, damals dann nicht so öffentlich propagiert worden sein. Allerdings ist sie definitiv auch bestohlen worden. Es fehlt ihre Handtasche, ihr Geldbeutel, ein Armband und eine Goldkette. Vielleicht kommen auch so ein bisschen diese entflohenen Häftlinge ins Spiel, dass man sich gedacht hat, okay, die haben sich auf diese Weise so ein bisschen finanzielle Mittel besorgt. Also auch wenn jetzt bei einer 17-jährigen Schuhverkäuferin wahrscheinlich keine Reichtümer zu holen sind, aber so ein bisschen.
Denkbar auf jeden Fall.
Die Polizei sucht dennoch auch nach Zeugen, nach anderen Hinweisen. Es gibt aber natürlich, es gibt keine Augenzeugen. Es ist, wie gesagt, 23:30 Uhr nachts gewesen an einem etwas außerhalb gelegenen Bahnhof. Es gibt diese Ohrenzeugen, es gibt diesen Zeugen aus dem Zug, der den Täter nur sehr oberflächlich beschreiben kann, denn er hat ihn ja nur so kurz im Vorbeifahren gesehen. Es gehen zwar verschiedene Aussagen ein, verschiedene Tipps ein, aber die Polizei kann mit den wenigsten Sachen was anfangen. Es werden in den nächsten Wochen circa 1000 Spuren gesichert und verfolgt und Zeugen befragt, aber nichts schafft einen Durchbruch. Im Gegenteil, vieles scheint dadurch noch verworrener zu werden, denn es gibt immer wieder Zeugen, die sich widersprechen, Zeugensichtungen, die sich widersprechen und vermeintliche Sichtungen von Carmen Camper rund um die Tatzeit an verschiedenen Orten. Also da gibt es Leute, die wollen sie in einem Imbiss gesehen haben, wie sie mit zwei jungen Männern eine Bratwurst gegessen hat oder an anderen Orten. Ob das jetzt einfach Sichtungen war, wo Leute sich irgendwie wichtig machen wollten oder ob man jetzt einfach sie mit einem anderen jungen Mädchen verwechselt hat, das weiß man nicht. Aber es gibt einfach eine unglaubliche Flut an falschen Spuren und Spuren, die ins Nichts führen. Man weiß dann aber zum Beispiel auch, also jetzt diese eine Aussage beispielsweise, dass sie mit zwei jungen Männern im Imbiss war und da was gegessen hat, die konnte dann eben dadurch entkräftet werden, dass man eben bei der Obduktion ihren Mageninhalt ausgewertet hat und eben dann gesehen hat, okay, die hat keine Bratwurst gegessen, diese Aussage muss also falsch sein. Aber das ist ja auch wieder wertvolle Zeit, die da ins Land geht, um solche Sachen dann zu entkräften.
Ja, wobei das auch nur so aussagt, dass sie keine Bratwurst selbst gegessen hat. Es kann ja durchaus sein, dass sie mit den zwei jungen Männern da drin war. Also, es schließt das jetzt für mich nicht unbedingt aus.
Ja, also sie soll da auch eine Bratwurst gegessen haben, die hat sie nachweislich nicht gegessen.
Ja,
Insofern,
okay.
diese entflohenen Häftlinge werden schließlich verhaftet und überprüft, aber die können es nicht gewesen sein, denn Carmen Camper starb zu einem Zeitpunkt, wo die auf jeden Fall nachweisen können, anderswo gewesen zu sein. Also das passt da nicht ins Profil und so steht die Polizei bei null. Also ich weiß nicht, ob der Ex-Freund überprüft wurde, bestimmt. Ich weiß nicht, wie genau in ihrem Umfeld gesucht wurde, aber so eine 17-Jährige, die in einer Ausbildung ist, die wird ja auch jetzt nicht irgendwie große Feinde gehabt haben oder so. Ich denke mal, da hat die Polizei wahrscheinlich nichts gefunden. Es wird halt immer wieder so ein bisschen berichtet, dass nachdem diese Häftlinge sich erledigt hatten als mögliche Verdächtige, die Ermittlungen erstmal so ein bisschen in der Sackgasse steckten, bis man dann anfängt, auf Gaststättenbetreiber aus Oslepshausen zuzugehen und die zu fragen, ob die an diesem Abend irgendwelche merkwürdigen Gäste hatten, die denen in Erinnerung geblieben sind.
Ja.
Vielleicht auch ein Move, den man etwas früher schon hätte bringen können, aber ist egal. Hauptmann hat es jetzt getan.
Ja.
Und tatsächlich erinnert sich eine Wirtin einer Kneipe ganz in der Nähe des Tatortes an einen Mann, der offensichtlich betrunken war, sich auch ein bisschen daneben benommen hat, nicht bezahlen konnte und dann nach Hause fahren wollte, aber eben so betrunken war, dass andere Gäste ihm seinen Autoschlüssel abgenommen haben, dass er nicht fahren konnte. Und der ist dann in die Nacht verschwunden. Und die Wirtin hat quasi immer damit gerechnet, dass der irgendwann kommt, seine Zeche bezahlt und seinen Schlüssel abholt, aber der ist halt nie wieder aufgetaucht. Und das
Okay.
macht ihn natürlich in den Augen der Polizei verdächtig. Warum will der sein Auto nicht zurückerlangen? Und die Wirtin beschreibt ihn und sagt, wie er aussieht und dass er einen Rollkragenpullover trug an diesem Abend. Und das deckt sich jetzt mit anderen Zeugenaussagen. Da wird die Polizei hellhörig, denn Fußgänger, die abends noch ihren Hund ausgeführt haben, die wollen in der Nähe vom Bahnhof Oslepshausen an diesem Abend einen Mann mit Rollkragenpullover gesehen haben. Und jetzt ist für die Polizei eben klar, okay, dieser komische Typ, der aus der Kneipe geflogen ist, der ist dann zum Bahnhof gegangen, um da vielleicht einen Zug nach Hause zu erwischen und hat sich dann da Carmen Camper so als Zufallsopfer geschnappt.
Ja, das schreit danach. Auch wenn Rollkragenpullover zu dem Zeitpunkt, also 70er Jahre, glaube ich, auch sehr trendy war und quasi zur Mode gehörte, aber nichtsdestotrotz zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Uhrzeit vor allem, dann jemanden zu sehen, der eben genau diesem optischen Look entspricht, das ist, ja, dann geht es auch sehr wahrscheinlich in die Richtung Täter.
Ja, zumal die Kneipe der Dame eben auch in der Nähe des Tatortes war, also und das auch von der Zeit her wohl passte. Also die wusste ungefähr relativ genau, wann sie ihn rausgeworfen hat, zeitlich. Und dieses Ehepaar hatte wohl eine relativ feste Routine. Die sind immer zu einer gleichen Zeit rausgegangen, sodass eben klar war, okay, aufgrund der Ortsnähe, aufgrund dieser räumlichen und zeitlichen Überschneidungen und eben des gleichen Looks wird das wahrscheinlich der gleiche Mann gewesen sein. Die Polizei ermittelt jetzt also und schafft es dann irgendwann mit dem zurückgebliebenen Autoschlüssel das Auto ausfindig zu machen, zu dem dieser Schlüssel passt. Also die werden dann wahrscheinlich, da es ja noch keine Funköffnung gab oder so, die werden dann einfach mit diesem Autoschlüssel, wo ja die Marke draufsteht, die werden dann einfach alle nahegelegenen geparkten Autos einfach versucht haben, ob das Schloss sich öffnen lässt.
Ja,
Und
genau.
bei dem, wo es dann ging, wussten sie dann, okay, das muss zu diesem Menschen gehören. So kommen sie auf einen 35-jährigen Mann namens Otto Beck, der, ja, der so ein bisschen auch so ein unstetes Leben führt, öfter mal so ein bisschen alkoholisch über die Stränge schlägt und dadurch auch so ein bisschen polizeibekannt ist, also kein schlimmer Krimineller, aber halt jemand, der öfter mal so sich in betrunkenen Zustand so ein bisschen in Probleme bringt. Allerdings hakt da so ein bisschen das vermutliche Motiv, denn die Behörden gehen ja davon aus, dass es sich um einen Sexualmord handelt, dass der Täter da das Opfer angegriffen hat, um sich an ihr zu vergehen, um seine Lust zu befriedigen und sie dann als Nebeneffekt eben ermordet und beklaut hat. Aber Otto Beck ist jemand, der bereits in den 70er Jahren und auch schon in den 60er Jahren offen homosexuell gelebt hat, also zu einer Zeit, wo das eigentlich tatsächlich noch verboten war in Deutschland. Da gab es noch einen Paragraphen, der das gerichtlich oder juristisch verboten hat. Das wurde natürlich nicht mehr verfolgt seit der Nazi-Zeit. Aber es war natürlich gesellschaftlich und sozial irgendwie nicht so geil angesehen. Aber Otto Becks Homosexualität war eben kein Geheimnis. Das ist jetzt natürlich so ein kleiner Dämpfer, ne? Weil man halt eben auf jeden Fall von einem Sexualmord ausging. Muss allerdings natürlich auch kein Ausschluss sein. Ich kann mich erinnern, es gibt einen Fall hier im Bonner Bereich. Da hat ein Mensch, der als Reinigungskraft bei so einem Busunternehmen gearbeitet hat, der hat auf dem Heimweg eine Schülerin, ich meine so 16, 17 auch, gefangen genommen, überwältigt und in so einen Bus gezerrt, den er gerade geputzt hat und hat die dann auch vergewaltigt und umgebracht. Und das war auch ein homosexueller Mann, ein Tscheche, der mit einem deutschen, deutlich älteren Mann in einer Beziehung lebte. Und der hat das dann gemacht, weil er mal testen wollte, wie es sich mit einer Frau anfühlt. Also die Homosexualität von Otto Beck ist jetzt kein totaler Gamechanger, ne? Es kann ja trotzdem sein,
Ja.
dass er es gemacht hat.
Boah, ey, aber auch diese Geschichte gerade jetzt mit diesem Tschechen. Unglaublich. Also, warum ist er da nicht einfach wirklich, warum hat er sich nicht Liebe gekauft? Muss man auch ganz ehrlich so fragen. Denn ich denke, wenn er dann so bereit gewesen ist, auch jemanden umzubringen, dann war es mehr als nur der Versuch, mal mit einer Frau zu schlafen. Ich glaube, da hat er noch ganz andere Interessen gehabt.
Ja, also er hat das so dann verkauft. Das war seine Verteidigungsstrategie. Er wollte es ausprobieren. Er hatte was getrunken. Sie war ein Zufallsopfer, aber ich denke auch, wie du schon ganz klar sagst, wenn man einfach nur daran interessiert ist, mal ans andere Ufer zu schwimmen, um es mal platt zu sagen, dann gibt es da auch deutlich gewaltfreiere Mittel und Wege und eben zur Not auch einfach käufliche. Ne?
Genau.
Dennoch ist das Motiv jetzt bei Otto Beck halt so ein bisschen abgemildert, denn ja, die fragen sich jetzt schon, okay, warum hätte er sie missbrauchen sollen als homosexueller Mann, aber alles andere passt eben. Ne? Sie fragen ihn, warum er diese Autoschlüssel nicht mehr abgeholt hat in der Kneipe, weil sie das so ein bisschen als ja, passendes Nachtatverhalten empfinden, dass er eben nicht wieder zurückkommt in die Nähe dieses Tatortes.
Ja.
Und er begründet das damit, dass er sagt, er hat sich geschämt, weil er die Zeche nicht bezahlt hat und er hatte auch keine Möglichkeit, die zu bezahlen. Und deswegen ist er halt nicht wieder zurückgekehrt, weil er wusste, dass wenn er seinen Schlüssel holen würde, er das bezahlen müsste. Und er wird dann auch darauf angesprochen, ob er in der Nähe des Bahnhofs Oslepshausen war, weil er da ja gesehen wurde. Erst sagt er nein, dann sagt er war doch da, aber er hat keine Schreie gehört, also er hat nichts mitbekommen von einem möglichen Übergriff. Da wird er so als Zeuge noch befragt.
Ja.
Und das macht die Polizei jetzt super stutzig, weil die sich halt denken, okay, wenn der Typ im vorbeifahrenden Zug quasi aufmerksam geworden ist, dann musst du doch auch erst recht aufmerksam werden, wenn du vor Ort bist zur gleichen Zeit.
Ja, klar.
Otto Beck ändert dann seine Aussage und sagt, er hätte doch Schreie gehört, aber sich nicht darum gekümmert. Und das macht ihn jetzt in den Augen der Polizei total verdächtig, eben dieser Wechsel der Aussagen oder diese Veränderung der Geschichte. Und man entscheidet sich halt, ihn anzuzeigen. Er wird später sagen, durch seinen Anwalt im Prozess, dass er seine Aussage so oft geändert hat, weil ihm seitens der Polizei massiv gedroht wurde, seine Aussage zu ändern. Und ich halte das auch nicht für unglaubwürdig.
Ja, ja gut, also wir hatten das ja schon ein paar Mal, ne? Also in verschiedenen Folgen, dass es solche Situationen auch leider gibt.
Ja, genau. Es ändert aber nichts daran, dass am 13. November 1973 Haftbefehl erlassen wird und Otto Becker also verhaftet und angeklagt werden soll. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass man rausgefunden hat, dass diese Haare, die an der Leiche gefunden wurde, eben nicht seine sind.
Ja.
Also schon
49 Jahre später sollten wir unseren Podcast starten. Oder 48.
Wie meinst du?
13. November hast du gerade gesagt.
Ach, stimmt.
Ja.
Boah, ich so auf dem Schlauch.
Ist nicht schlimm, du bist so sehr im Fall und ich habe halt einfach den Platz im Kopf für Spürkes.
13. November, da ist mir doch fast unser Podcast-Geburtstag entgangen. Krass, wie kann ich nur?
Wie gesagt, also so wenn du einmal im Vortragsflow bist, dann kann ich total verstehen, dass sowas auch runtergeht. Ist ja nur menschlich.
Ich freue mich aber drauf, um das aufzugreifen, dass wir jetzt dann dieses Jahr wirklich unser Dreijähriges feiern. Das finde ich total geil und ich habe mich schon erwähnt, dass ich mich total freue, dass wir das live tun.
Nicht ausreichend, würde ich sagen. Nicht ausreichend. Bitte mach's noch öfter.
Ich schiebe an dieser Stelle einfach auch mal ganz schamlos noch kurz andere Werbung dazwischen, mitten im Fall. Wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, dann tut das. Ich sehe immer wieder auf diesem Dashboard, wie viele Profile unsere Seite ansehen, ohne uns zu folgen. Folgt uns, bleibt irgendwie auf dem Laufenden, auch was die Live-Shows angeht. Ihr seht, es passiert einiges bei uns. Verfolgt das mit. Lasst die Community wachsen, macht uns eine Freude, indem ihr uns folgt. Und wie schon mal gesagt, ihr True Crime Family, ihr seid unsere PR-Armee. Wir haben keine PR-Abteilung. Ihr seid die, Werbung für uns machen. Teilt uns, erzählt von uns. Macht auf uns aufmerksam.
Tut Gutes.
Jetzt hast du eben gesagt, ich bin so im Fall, da hatte ich keinen Kopf dafür, mit dem Datum irgendwie was anzufangen. Ich war, glaube ich, auch so im Fall, dass ich die ganze Zeit den Namen verbaselt habe. Ich habe immer gesagt Otto Beck, ne? Der heißt Otto Becker, ja, aber habe ich am Otto Ende, glaube ich, dann
okay.
gesagt.
Aber ja, du hast Otto Beck gesagt, macht aber nichts.
Liegt irgendwie daran, dass ich eben noch irgendwas über Michi Beck von den Fantastischen Vier gelesen habe. Egal, das ist jetzt auch egal. Wie gesagt, es wird Anklage erhoben und Otto Beck wendet sich aus der Haft heraus an den bekannten Rechtsanwalt und Strafverteidiger Heinrich Hannover. Das ist jemand, der immer noch, ja, dessen Name immer noch einen gewissen Klang hat, auch in der True Crime Community, denn der ist nicht nur Strafverteidiger, sondern der ist Experte für Wiederaufnahmeverfahren. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass es unglaublich schwer ist, Fälle wieder aufnehmen zu lassen, wenn die einmal abgeurteilt sind. Ich glaube, mit Heinrich Hannover hatte man zumindest immer die Chance, dass es gelingt, weil der offensichtlich ein sehr, sehr akribischer und gut arbeitender Anwalt ist.
Hm.
Und der nimmt sich eben dieses Falles an, allerdings relativ spät, sodass er erst so richtig warm wird mit der Arbeit, als schon das Urteil gefallen ist. Am 14. Januar 1975 wird Becker zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt und Heinrich Hannover ist da quasi gerade erst so weit drin, dass er jetzt die Verteidigung übernehmen könnte, aber ist quasi zu spät gekommen.
Und dann wegen Mordes verurteilt wahrscheinlich?
Ja, Haftstrafe von 12 Jahre und 3 Monate, das wird dann wahrscheinlich Totschlag gewesen sein.
Ja genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade erfragen. Und das finde ich dann wiederum, wenn das Gericht sich sicher war, dass er der Täter war, dann vielleicht ein bisschen wenig für das, was passiert ist.
Ja, wie das genau begründet wurde, kann ich nicht sagen. Ich kenne jetzt nur die Haftstrafe. Heinrich Hannover jedenfalls gibt sich mit diesem Rückschlag gleich zu Anfang seiner Tätigkeit, da hält er sich gar nicht mit auf. Der stürzt sich direkt in die Akten, geht nochmal alles durch und stößt auf Informationen in Ermittlungsakten, die bisher keine Rolle gespielt haben. Das ist ja auch so die Krux bei Wiederaufnahmeverfahren. Es müssen neue Hinweise gefunden werden, die in der Originalverhandlung noch keine Rolle gespielt haben. Und die müssen dann einen gewissen Informationswert aufweisen. Also die müssen als relevant eingestuft werden.
Mhm.
Und so findet er in der Akte Nummer 59, die bisher irgendwie der Verteidigung nicht vorlag, also der alten Verteidigung von Otto Becker, warum auch immer, Informationen über einen Kellner, der im Miramichi gearbeitet hat, der auch in verschiedenen anderen Läden gearbeitet hat und seit dem Verschwinden von Carmen Camper quasi von der Bildfläche verschwunden war, lange Zeit. Also der hat in dieser Nacht des 1. Mai frei gehabt, das würde so ein bisschen passen, und danach war der irgendwie längere Zeit von der Bildfläche verschwunden, obwohl der vorher sehr präsent war in der Kneipen- und Partyszene der Gegend. Der Mann heißt Helmut Harinek und der ist bereits wegen verschiedener Dinge vorbestraft und er hat auch Zeugen gegenüber erwähnt, dass er Carmen am Abend ihres Verschwindens getroffen hat und anderen Zeugen gegenüber soll er sogar den Mord an Carmen Camper gestanden haben. Also total crazy, dass diese Informationen der ursprünglichen Verteidigung von Otto Becker nicht zugänglich gemacht wurden.
Total.
Und dass das für die Polizei auch nicht irgendwie den Anreiz geboten hat, auch mal in die Richtung zu ermitteln. Denn wie gesagt, wir erinnern uns, ja, Otto Becker mag sich komisch verhalten haben, aber der war homosexuell, also das mit dem Sexualmord ist fragwürdig und seine Haare waren eben nicht die, die am Tatort gefunden wurden.
Ja, genau. Ja, und ich finde halt auch aus Sicht der Wirtin oder der Kneipe, wo er gearbeitet hat, ist halt auch sehr auffällig, dass er sich seitdem nicht mehr hat blicken lassen. Ist ja dann irgendwie, finde ich, auch, also automatisch würdest du auch dann auch das Schlimmste denken.
Plus eben die Vorstrafen, wo man jetzt halt eben sagen könnte, wenn man diese Häftlinge vielleicht damals wirklich nur aus dieser Motivation heraus auf der Verdächtigenliste hatte, okay, das sind Kriminelle, die machen vielleicht auch andere kriminelle Dinge, dann ist eben wieder interessant, dass eben auch Helmut Harinek einschlägig vorbestraft, also nicht einschlägig, aber diverse Vorstrafen hatte.
Ja, genau, das stimmt.
Das alles schürt auf jeden Fall genug Zweifel beim Gericht, um das Ganze wieder aufzunehmen. Helmut Harinek streitet natürlich diese Aussagen ab, die er angeblich getätigt haben soll, dass er Carmen Camper getroffen oder auch ermordet hat. Und Zeugenaussagen und Befragungen können da auch kein Licht ins Dunkel bringen. Aber die Zweifel sind eben so groß, dass Otto Becker am 28. November 1976 freigesprochen wird, also er wieder aus der Haft entlassen wird, weil eben derart starke Zweifel an seiner Täterschaft bestehen, aber auch Helmut Harinek bleibt auf freiem Fuß, denn auch ihm ist die Tat nicht nachzuweisen, also beide sind quasi so in dubio pro reo auf freiem Fuß, aber eigentlich ist man sich sicher, dass einer von beiden was mit der Tat zu tun hat.
Das heißt, Otto Becker wird erst verurteilt. Dann kommt Heinrich Heinrich Hannover und stellt fest, dass es da noch diesen anderen Verdächtigen gibt, woraufhin Otto Beck freigelassen wird, auch aufgrund seiner Sexualität. Finde ich ganz schön krass, dann aber zu sagen, okay, nein, anders gesprochen, wenn es mit diesem Helmut, wie hieß der jetzt? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
Harinek,
ja. Helmut Harinek, wenn er es nicht gewesen ist, dann verstehe ich halt nicht, warum sie Otto Becker rausgelassen haben. Nur aufgrund der Sexualität kann es ja nicht gewesen sein. Das war ja vorher schon bekannt.
Nee, das ist halt, also Helmut Harinek ist die Tat nicht nachzuweisen, aber die Zweifel, die geschürt wurden, sind einfach groß genug, um Otto Becker mittlerweile da wieder rauszulassen. Und die Sexualität spielte eben auch eine Rolle in diesem Wiederaufnahmeprozess, dass er ja eigentlich gar kein Interesse an sexuellen Verkehr mit Frauen hat. Aber wie gesagt, man kann eben Helmut Harinek die Tat auch nicht nachweisen. Aber hier zählt dann eben für beide in dubio pro reo, ne? Und beide gehen straffrei aus und Otto Becker wird wieder aus der Haft entlassen.
Du hast mir ein Bild geschickt, ist das einer von beiden?
Dieses Bild, wo man eine Person zweimal sieht, das ist Otto Becker.
Ja, das ist Otto Becker. Okay, verstehe.
Ab da versandet der Fall dann komplett. Also steckt total in der Sackgasse. Es gibt keine neuen Verdächtigen, es gibt keine neuen Spuren. Ende der 90er werden Die meisten noch eingelagerten Beweise und Asservate im Fall Carmen Camper vernichtet, um Platz für Neues zu schaffen in der Asservatenkammer. Dadurch schwindet natürlich die Hoffnung umso mehr, da noch irgendwie Aufklärung zu bekommen. Das Ganze ist also mittlerweile ein Cold Case.
Okay.
2011 wird dann diese Akte nochmal hervorgeholt und der Fall nochmal aufgerollt. Neue Polizisten werfen neue Blicke darauf. Mittlerweile ist man auch natürlich besser ausgebildet, was so operative Fallanalyse und so Sachen angeht.
Genau.
Und man versucht, Ansatzpunkte zu finden, wo man nochmal den Fuß in die Tür kriegen könnte, die vielleicht in den 70er Jahren übersehen worden sind. Man ist bereit, relativ großen Aufwand zu betreiben, um diesen Fall noch zu lösen. Und man tut jetzt Dinge, die man in den 70er Jahren nicht gemacht hat. Damals ist man davon ausgegangen, dass Carmen Camper zu Fuß von dem vermutlichen Tatort zu dem Auffindeort gelangt ist. Also von diesem Streifen vor dem Bahnhof zu diesem grünen Streifen.
Ja.
Und davor hätte sie durch so eine Kiesgrube gemusst, also durch so einen Bereich, der mit Kies ausgelegt ist. Sie trug an dem Abend so relativ neue Lackschuhe und die waren komplett unbeschädigt. Und die Polizei sagt jetzt, okay, wenn sie diese Strecke zu Fuß zurückgelegt hätte, durch diesen Kies, dann hätten diese Lackschuhe irgendwelche Spuren haben müssen. Also die hätten wahrscheinlich Kratzer aufgewiesen von dem Kies.
Ja, kann ich verstehen.
Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen nun exakt den gleichen Zug, der damals von diesem 18-jährigen Druckereiarbeiter genommen wurde, um zu gucken, okay, was hat der überhaupt gesehen aus seiner Perspektive? Das ist vorher noch nie gemacht worden.
Aber wir reden vom Jahr 2011, war das, 11, ne?
Ja, ja, 11, ja.
Und aber war es möglich, diese Strecke noch abzufahren und einen gleichen Blick zu haben? Gab es keine Bäume, irgendwas, das im Weg stehen
die
konnte?
Die Gegebenheiten vor Ort haben sich nicht großartig geändert.
Okay. In Oslepshausen ist die Zeit stehen geblieben, ne?
Offenkundig, ja. Jedenfalls nimmt man das jetzt auch aus dieser Perspektive mal unter die Lupe und man hängt sich so ein bisschen an diesen Schuhen auf. Zum Test dieser Theorie, dass die Schuhe beschädigt sein müssten, wenn Carmen Camper zu Fuß zu ihrem Auffindeort gekommen ist. Also die Polizei damals ist davon ausgegangen, es gab diesen Streit vor diesem Bahnhofsgebäude, es gab da irgendeinen Übergriff, Carmen Camper ist vor ihrem Täter geflohen und der hat sie dann an dieser Böschung gestellt und ist über sie hergefallen.
Ja.
Man lässt jetzt also mehrere Polizisten und Polizistinnen mit komplett neuen Lackschuhen diesen Weg zu Fuß rennend zurücklegen und alle haben danach beschädigte Schuhe, also überall sind Kratzer und Spuren von diesem Kiesbett zu sehen, sodass also klar ist, dass sie nicht eben zu Fuß dahin gegangen ist, wo sie später gefunden wurde, sondern wahrscheinlich hingebracht wurde.
Ja.
Also entwickelt man jetzt eine Theorie, dass sie vielleicht in einem der umliegenden Gebäude gefangen gehalten wurde, tot oder lebendig, bis diese Streife weg war, die nach dem Rechten gesehen hat in der Nacht und der Täter sie dann an diesen Auffindeort getragen hat.
Verstehe, verstehe.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum betreibt der Täter den Aufwand, die Leiche von einem Ort, wo er sie vorher vor der Streife versteckt hat, wegzubringen? Da bleibt eigentlich nur ein logischer Schluss, weil dieser Ort, wo Carmen Camper zuvor war, Aufschluss über die Person des Täters geben würde. Sodass er sie wegschaffen musste.
So, und jetzt denke ich irgendwie automatisch an jemanden, der da für die Bahn arbeitet und vielleicht da einen Pförtner oder sowas Job hat.
Du bist verdammt nah dran, aber nicht ganz richtig, aber du bist auf der richtigen Spur. Man hat Gott sei Dank verschiedene Spuren eben nicht vernichtet in den 90ern. Und so gab es auch verschiedene Fasern, die wahrscheinlich zu irgendwelchen Fußmatten oder sowas gehörten, die man damals nicht zuordnen konnte. Die vergleicht man jetzt, also auch 1000 Jahre später wohlgemerkt, mit den Teppichen, Fußabtretern und so weiter in verschiedenen Firmen- und Industriegebäuden in der Nähe von diesem Bahnhof Oslepshausen. Es gibt tatsächlich ein Match. Man findet einen Ort, wo diese Spuren produziert worden sind, höchstwahrscheinlich. Und jetzt kommt eben, was ich gesagt habe. Dieser Tatort oder dieser Ort hätte Aufschluss über den Täter gegeben. Diese Firmen in diesem Industriebereich Oslepshausen, die waren natürlich nachts nicht besetzt, da wurde nicht gearbeitet.
Ja.
Aber es gab Nachtwächter.
Ja.
Die mussten, wie man das vielleicht aus alten Filmen kennt, immer ihre Runde drehen mit einem Mofa oder zu Fuß oder mit Fahrrad und hatten dann so verschiedene Gebäude, die sie nachts überwachen mussten. Und es war vertraglich festgelegt, um welche Zeit welches Gebäude überwacht wurde. Und um das nachzuweisen, musste man ein Gebäude betreten und an der bestimmten Uhr mit einem extra Schlüssel so eine Stechuhr betätigen. Und dann wurde quasi abgestempelt, dass der Nachtwächter zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Ja, verstehe.
Also hat man rausgefunden, wer in dieser Gegend als Nachtwächter gearbeitet hat und stammt dann da oder landet dann da bei jemandem, der eben ja auch wegen diverser Delikte vorbestraft ist, die Nachtwächterjob irgendwann verloren hat, weil rauskam, dass er in den Firmen, auf die er eigentlich aufpassen sollte, geklaut hat und von dem bekannt war, dass er diese kleinen Masterschlüssel für die Stechuhren geklaut hat, um die dann immer wieder zurückzustellen, weil er hat meistens nachts geschlafen zu Hause und ist dann früh morgens rumgefahren und hat überall dann so simuliert, dass er da gewesen ist.
Ei,
Dieser Verdächtige hat in der Nacht, in der Carmen Camper gestorben ist, in allen Gebäuden auf seiner Strecke rechtzeitig diese Uhr betätigt, nur in dem nicht, wo man jetzt diese Fasern findet, die man damals an der Leiche gefunden hat.
ja, verstehe. Das
Das
heißt
sind.
aber auch, dass er in dieser Nacht nicht zu Hause geblieben ist, um zu schlafen, sondern dann wirklich unterwegs war.
Er war offensichtlich unterwegs, ob der vielleicht wieder auf Diebestour war oder ob der einfach mal wirklich seriös seine Arbeit gemacht hat, weiß man nicht.
Ja.
Klar. Aber man weiß eben, okay, der war unterwegs, der hatte Zugang zu diesem Gebäude, wo man jetzt eben die Fasern an der Leiche gefunden hat. Der hätte natürlich auch ein Interesse daran, dass die Leiche möglichst weit weg von seinem Arbeitsplatz gefunden wird.
Klar.
Der hatte die Möglichkeit, der hatte Zugang zu diesen Firmengebäuden. Der ist tatsächlich auch befragt worden damals, allerdings nur sehr oberflächlich, sodass man dem da keinen. Also, der war nie verdächtig. Problem ist, der Mann ist seit 2003 verstorben. Man kann ihm also quasi diese Tat erstmal nicht nachweisen. Man hat diesen Verdacht, man hat einen sehr, sehr begründeten Verdacht, aber kann erstmal nichts machen. Setzt sich aber mit seiner Familie in Verbindung und schließlich stimmt seine Tochter zu, eine Haarprobe von ihr zu nehmen und die mit den Haaren, die damals an Carmen Camper gefunden wurden, zu vergleichen.
Und das passt.
Und es passt.
Wahnsinn.
Sorry, seine Schwester, nicht seine Tochter.
Seine Schwester. So oder so ein schreckliches Erlebnis auch für die Familie des Täters, ne? Also so quasi im Rückblick oder also auch nach dem Tod erst zu erfahren, was ihr Bruder da so getrieben hat.
Jetzt weiß man also, Hermann R. ist der Täter, allerdings ist er, wie gesagt, schon seit 8 Jahren tot. Was ich vergessen hatte, nicht nur die Schuhe von Carmen Camper, die eben unversehrt waren, gaben einen Hinweis darauf, dass sie offensichtlich zu diesem Ort transportiert wurde, sondern auch ihre Armhaltung. Das hatten die Polizisten in den 70ern auch nicht so gewertet. Aber 2011, diese Cold Case Unit, die haben die Fotos gesehen und die haben dann einfach auch anhand der Arme gesehen, dass das aussieht, als ob man sie da irgendwie getragen hätte, ne? Also das hatte
Ja,
so ein
verstehe.
so. Also man kann schon festhalten, dass da in den 2011ern irgendwie doch einige Sachen gesehen wurden, die 2011 übersehen wurden, ne?
Also man kann ja nur froh sein, dass sie nicht alles an Material vernichtet haben, ne?
Ja.
Sonst wären sie der Spur nicht nachgekommen.
Ja, es gibt zumindest Aufklärung, ne? Man weiß zumindest, wer es war und warum wird man nicht erfahren, aber kann man sich halt denken, leider.
Ja.
Aber ja, es hat natürlich sehr, sehr lange gedauert, ne? 71 war der Mord, 2011 die Überführung, also 40 Jahre.
Gab es ja noch weitere Opfer? Also ich frage mich, wie es sein kann, dass so jemand das einfach nur einmalig macht, obwohl er sich ja gerade eine Art Infrastruktur schafft, um die Möglichkeit zu haben, noch mehrere Taten zu verüben.
Ja, das frage ich mich auch, vor allem so Taten, die auch so relativ brutal begangen sind, ne? Also wie gesagt, gewürgt und nach dem Würgen dann noch mit einem Messer auf ihren Hals eingewürgt, gewirkt, ne?
Ja.
Man denkt dann immer so, das macht man nicht nur einmal, das wird vielleicht noch häufiger vorkommen sein, aber es gibt zumindest keine bekannten Opfer. Ich weiß nicht, ob man Hermann R. dann nochmal mit anderen Cold Cases in Verbindung gebracht hat oder ob man da vielleicht irgendwelche Überprüfungen vorgenommen hat, wird man sicherlich getan haben, aber
Naja, wahrscheinlich.
da ist eben nichts bekannt.
Ich glaube, dass dieser Job als Nachtwächter sehr einsam ist. Ich weiß es ein Stück weit auch. Wie du weißt, habe ich auch eine Zeit lang auch diesen Job gemacht als Nachtwächter. So gegen Ende der Uni. Und also ich hatte gerade direkt so ein so ein Throwback im Prinzip, weil ich mir nochmal überlegt habe, wie das war. Man muss seine Rundgänge machen. Wir hatten natürlich nicht solche Stempelsysteme und so. Mag sein, dass es sowas auch gibt, aber nicht in dem Einsatzbereich, wo ich unterwegs war. Und es ist schon eine sehr einsame Nummer, nachts da draußen zu sein. Ich finde es so beängstigend und so unheimlich, dass da jemand rumtourt und dann quasi draußen ist, um auch andere Dinge zu tun. So, weißt du, wie ich das meine? Also der ganz offensichtlich mit einer bösen Absicht da draußen ist und das dann sich zunutze macht. Übel.
Ja, auf jeden Fall. Gut, der war ja offensichtlich sowieso ein weirder Typ, ne, dass der dann irgendwie auch in den Firmen gestohlen hat, auf die er aufpassen sollte oder ja, zu Hause gepennt hat und das dann irgendwie am nächsten Tag so simuliert hat, als ob er gearbeitet hätte.
Ja, ganz schön abgezockt, ne?
Ja, aber eben halt offensichtlich auch ein Vergewaltiger und Mörder und das ist natürlich
Genau.
dann nochmal eine krasse Steigerung zu diesen kleinkriminellen Akten. Da kann man ja fast schon drüber schmunzeln, über dieses, ja, Rundgänge simulieren, das ist ja fast schon irgendwie so ein Kavaliersdelikt, ne? Aber ja, was er in dieser Nacht gemacht hat, ist eben alles andere als ein Kavaliersdelikt und hat einen jungen Menschen aus dem Leben gerissen, bevor das Leben so richtig losging quasi.
Ja, genau. Mal wieder so eine egoistische Nummer, ne? Also ist ja grundsätzlich immer, wenn es um Sexualdelikte geht, irgendwie egoistisch, aber ich finde es halt immer wieder so, also diese Ignoranz dem Menschenleben gegenüber, das ist für mich, das werde ich niemals verstehen können. Nie, nie, nie.
Ja, und wie gesagt, auch so dieses, die eigenen Bedürfnisse so krass über die individuelle Entscheidungsfreiheit eines anderen Wesens zu stellen, ne? So,
Genau.
deine Grenzen existieren nicht, weil ich das jetzt gerade nicht möchte. So, das ist, wie du schon sagst, hochgradig egoistisch und hochgradig ekelhaft.
Ja, genau. Und trotzdem bleibe ich dabei. Ich kann mir so schlecht vorstellen, dass der das nur einmal gemacht hat. Beziehungsweise, also mich wundert, dass diese Extreme sozusagen erschreckt mich so ein bisschen, weil das so relativ unbegründet daherkommt für meinen Geschmack. Wenn man so, wie du schon gesagt hast, er war eher so ein Kleinkrimineller mit Vorstrafen, hat er so ganz schön deutlich seinen Arbeitgeber irgendwie angemogelt und so geguckt, dass er im Prinzip sich ein leichtes Leben macht und trotzdem sein Geld bekommt. Aber dann auf einmal so eine Tat zu verüben, ist ja echt was ganz anderes. Deswegen finde ich das so, weiß ich nicht, ohne Zusammenhang ein bisschen.
Ja, same. Ich glaube auch nicht, dass das die einzige Tat war. Und mir ist da auch so der Sprung zu groß vom Kleinkriminellen zum eben Sexualstraftäter und Mörder. Aber
Genau.
wir werden eben keine Antworten mehr bekommen, weil er eben schon so lange tot ist, ne?
Ja. Aber zum Glück weiß man, wer es war. Also das muss man ja schon sagen, so im Nachhinein.
Definitiv. Irgendwie auch so ein Fall, wie gesagt, aufgrund dieser Atmo und aufgrund dieser Anfangssituation, dieser Zugatmosphäre, so ein Fall, der mich irgendwie immer so geflasht hat, ich weiß auch nicht.
Ja, total verständlich.
Eben auch, weil er diesen Aspekt der späten Gerechtigkeit hat, ne? Also weil es eben natürlich keine Gerechtigkeit mehr gibt im Sinne von, der Täter wurde zur Rechenschaft gezogen, aber immerhin im Sinne von, wir wissen, wer es war.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht den Fall auf jeden Fall sehr besonders. Ich persönlich mag auch diese kleine Zeitreise in die 70er ganz gerne, in die frühen 70er, weil es ja eben, wie schon gesagt, so eine Aufbruchphase war auch weltweit. Eine Aufbruchphase, in der das Leben Farbe bekommen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben über Fernsehen gesprochen und so, aber es ist ja nun mal so, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahre später wurde Franz Beckenbauer Weltmeister mit seinen Leuten irgendwie und das war so eine gefühlte neue Moderne nach all dieser tristen Zeit nach dem Krieg. Klar, es gab das Wirtschaftswunder vorher und so weiter und so fort und parallel den Vietnamkrieg ist irgendwie alles klar, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist man gefühlt, wenn man die Bilder sieht, noch eher in so einer Schwarz-Weiß-Realität gefangen. Und das fand ich jetzt als Zeitreise mal ganz interessant.
Ja, ich finde auch, dass das eine super interessante Zeit ist. Du hast den Vietnamkrieg angesprochen, dadurch natürlich auch so die Kriegsmüdigkeit der Jugend, nicht nur in Europa, auch in Amerika, diese Hippie-Kultur daraus entstehend als Gegenbewegung zu eben diesen Kriegsbemühungen. Der Vietnamkrieg so als so ein Ding, was da auch für viel Spaltung gesorgt hat in der westlichen Welt, was dann letztendlich auch die Geburt der RAF begünstigt hat, eben auch so ab der 70er Jahre, wo dann ja auch für Deutschland eine ganz, ganz spannende Zeit und auch eine Zeit des Terrors irgendwie angefangen hat. Finde ich persönlich auch einen super, super spannenden Themenkomplex. Ist natürlich zu umfassend für so einen Podcast oder Ja, man müsste dann Spin-off machen oder so. Aber auch ein Themenkomplex, den ich komplett spannend finde und der eben auch so nur funktionieren und stattfinden konnte aufgrund dieses zeitlichen Kontextes und was da generell so los war in der Welt und was eben auch vorher los war in der Welt.
Ja, genau. Das kann man so sagen. Und diese revolutionäre Stimmung weltweit hat natürlich auch vieles Gutes mitgebracht, das muss man schon sagen. Aber es war eben auch eine Zeit, in der Terrorismus on vogue war. Ich erinnere da zum Beispiel an den Film zur Biografie des Terroristen Carlos der Schakal, der auch genau in dieser Zeit sein Unwesen getrieben hat und verschiedene Bombenattentate, dann immer wieder auf der Flucht in Jordanien und so. Also ganz, ganz wilde Leben haben die geführt. Das ist irgendwie verrückt. Ich finde auch diese generelle Historie der RAF total spannend. Die verschiedenen Generationen der RAF ja auch, die sich herausgebildet haben. Und ja, warum nicht darüber mal ein Spin-off machen, ne? Also es ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr interessantes Thema.
Ja, und auch diese verschiedenen Charaktere innerhalb dieser Organisation. Also die RAF bestand ja aus Leuten, die dieses antikapitalistische, anti-amerikanische Gedankengut so total verinnerlicht und ernst gemeint haben. Und eben Andreas Baader, der ja in erster Linie eigentlich Selbstdarsteller war. Also ich glaube, dem ging es gar nicht so um diese politische Geschichte, dem ging es eigentlich eher darum, ein geiler Typ zu sein in seinen Augen, ne? Und diese, was du angesprochen hast im Fall Carlos, das hast du ja auch im Falle von RAF-Terroristen, von verschiedenen Terroristen aus anderen europäischen Ländern, immer wieder diese Verstrickungen, diese Rückzugsmöglichkeiten nach Jordanien, in den Libanon, wo man dann teilweise auch ausgebildet wurde von irgendwelchen anti-israelischen Terroristen und sich gegenseitig so geholfen hat, quasi so. Das ist eine super spannende Zeit, was da so alles im Untergrund los war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da wollen wir jetzt definitiv nicht zu sehr abschweifen. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr weites Thema.
Wobei natürlich der Exkurs zur Festnahme von Daniela Klette jetzt sehr angemessen wäre. Denn auch das ist natürlich ein sehr krasser Fall, wie das gelöst wurde. Ja, durch die KI vor allem.
Ja.
Also du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Gut, wir können sie jetzt gerade noch kurz erzählen, weil es recht schnell geht. Dass halt diese Journalisten ja letztendlich alte Bilder von Daniela Klette genommen haben, die durch so ein KI-Tool gejagt haben, um eine Idee davon zu bekommen, wie sie heute aussehen könnte, das durch die Suchmaschine wiederum gejagt haben und anschließend haben sie dann irgendwie das Bild von ihr bei irgendeiner Capoeira-Vereinsfeier in Berlin gefunden, was einfach online dastand und sie hat einfach mitten in Berlin die ganze Zeit über gelebt. Das ist verrückt, das ist einfach nicht vorstellbar, wie sowas passieren kann. Und gleichzeitig löst das wieder eine andere Debatte aus, da ja die deutsche Polizei nicht die Erlaubnis hat, genau dieses KI-Tool zu benutzen und aus Datenschutzgründen. Und da kann man dem Polizeibeamten noch nicht mal einen Vorwurf machen. Die dürfen es einfach nicht benutzen. Es ist schon irgendwie paradox, das Ganze.
Ja, wie aus Datenschutzgründen eben so viele Sachen in Deutschland nicht genutzt werden dürfen. Wir hatten da, wie gesagt, jetzt im Fall Cindy Koch vor kurzem, als Mike da war, drüber gesprochen, dass auch der Ermittler, der jetzt in dieser Cold Case-Einheit für den Fall zuständig ist, davon gesprochen hat, dass er darauf wartet und darauf hofft, dass irgendwann es vielleicht möglich ist, mehrere Marker auszulesen aus der DNA, also wirklich vielleicht auch Phantombilder zu erstellen. Oder wenn das schon nicht passiert, dann, dass man zumindest wie in anderen Ländern, Amerika, skandinavische Länder, dass man die DNA-Datenbank koppelt mit diesen Herkunftsdatenbanken, wo man eben seine Sachen einschicken kann und nach Verwandtschaft suchen kann im Internet, um das eben auch für sich nutzbar zu machen. Selbst das ist in Deutschland datenschutztechnisch aktuell nicht möglich.
Ja, das ist natürlich ein Bereich des Datenschutzthemas, wo man sich nur vor die Augen packen kann und fassen kann und sich denkt, hey, warum nicht das Ganze? Auf der anderen Seite, glaube ich, findet man wahrscheinlich recht ähnliche Argumente, die dafür sprechen, dass man eben seine Daten beschützen sollte und nicht einfach überall verknüpfen darf und sowas, dass sie jeder auslesen darf. Es ist ein zweischneidiges Schwert, ganz schön schwierig.
Safe. Aber ich habe gehört im Vorfeld, du hast einen One Love mitgebracht.
Ja, und ich habe auch drei Was-wäre-wenn-Fälle spontan mir überlegt, die ich jetzt gleich noch raushauen könnte.
Okay, pass auf, ich habe ein kurzes Dislike.
Ja. Ich habe zwei One Love. Wollen wir das sandwichen, dein Dislike?
Okay, dann hau du mal raus.
Also One Love Nummer 1 wäre seit heute Bananenchips spicy gewürzt.
Liebe ich diese
Das.
Plantain-Chips, ne, diese roten Tüten, diese kleinen.
Ja, Mann, genau die. Das
Ja,
ist
liebe
genau
ich.
die. Jetzt zum
Liebe
ersten Mal
ich.
gegessen. Ich habe neulich mal so diese süßen Bananenchips gegessen, seit Ewigkeiten. Nochmal. Ist irgendwie, ach, da kann man nicht wirklich sagen, die esse ich vielleicht einmal alle 5 Jahre oder so, echt nicht öfter. Aber die haben es mir jetzt angetan, muss ich sagen. Ich glaube, das wird jetzt doch regelmäßiger werden.
Ich dachte eigentlich, ich hätte dir die mal empfohlen, aber offensichtlich habe ich das vergessen. Das tut mir sehr leid, denn ich bin auf diesen Geschmack schon vor langer Zeit gekommen. Ich liebe die mega. Ja.
Ja, sehr, sehr gut, echt. Kann sein, dass du es mir mal empfohlen hast. Ich habe es einfach verpeilt oder so. Und jetzt, ja, habe ich einfach mal zugeschlagen, als ich es im Supermarkt gesehen habe.
Ja, mein Dislike hat auch was mit Geschmack im weitesten Sinne zu tun. Und zwar E-Zigaretten, Vapes und dieser ganze Kram.
Da bin ich komplett bei dir.
Also,
Komplett.
das ist so krass, ne, wie man so super sensibel geworden ist, was so Raucher angeht. Aber so Vapes, die haben so einen krassen Ausstoß von diese Popcorn-Süß-Rauchschwaden, die hast du überall in der Stadt und die blasen die Leute auch so ohne nachzudenken raus. Und man macht das auch so ganz normal überall, weil es ja nicht schädlich ist, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, also mir geht das aus zwei Gründen. Nee, aus einem Grund geht es mir auf den Sack, aus einem Grund finde ich es fragwürdig. Und zwar auf den Sack geht mir, dass ich das Gefühl habe, dass einfach super viele Leute vapen, die damals nicht geraucht haben. Also ich glaube, dass da die Hürde damit anzufangen super gering ist. Und dass das auch eher so ein Ding ist, womit Kids anfangen, weil das halt alles nach Huba-Buba schmeckt.
Ja, 100 Pro.
Was mich stutzig macht, also es gibt ja noch gar keine Langzeitstudien dazu und ich glaube, es wird irgendwann ein ganz, ganz böses Erwachen geben, wo rauskommt, dass das im Endeffekt viel, viel schädlicher ist als normales Rauchen. Und was mich das glauben lässt oder was mich bestärkt in dieser Meinung,
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, ja.
größter Hersteller und Exporteur von Vapes ist China und in China ist es verboten. Also das sagt ja doch
Genau.
eigentlich schon alles, ne? Das ist
Das
so.
sagt alles, ja. Das sagt wirklich alles. Genau das dachte ich nämlich auch. Und das ist definitiv so, wie du sagst. Also ich glaube, dass das halt so richtig, richtiges Giftzeug ist. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich finde es auch nicht. A, stört mich dieser süße Duft so per se. Mich hat es aber auch schon genervt, als man an jeder Ecke irgendwann Shishas gerochen hat. Ich mochte den Geruch ja grundsätzlich schon. Das ist jetzt nicht so, dass ich komplett abgeneigt bin, wobei du weißt, ich war nie ein großer Shisha-Raucher, das war bei mir total selten. Aber trotzdem, als man es an jeder Ecke gerochen hat, da war es echt nervig. Dann wurde es zu viel, penetrant wurde es. Und B, finde ich es auch einfach richtig uncool. Also ich finde es nervig, wenn ich irgendwie durch ein Ikea spaziere, um da nach Möbeln zu gucken oder was auch immer was, wo man so ist. Und dann sieht man Leute, die selbstverständlich mit so einem Ding da irgendwie rumlatschen und dann da so ihre Züge machen. Das wirkt für mich so krank, ehrlich gesagt. Also ich meine das ernst, ne? Ich finde, das wirkt nicht so als wie so ein Asthma-Spray, kommt mir das eher so vor. Ich kann da nichts Cooles abgewinnen.
Das meine ich ja. Man macht das auch zum Beispiel innerhalb von geschlossenen Räumen so viel, viel selbstverständlicher, als man das vielleicht mit einer Zigarette gemacht hätte vor einiger Zeit noch, ne? Und das finde ich halt so, also auch so diese mangelnde Rücksichtnahme, die oft damit einhergeht, weil man das halt so ganz selbstverständlich überall tut, weil es ja nicht schädlich ist, ne?
Ja, genau.
Aber keine Ahnung, ich will jetzt auch keinem irgendwie sein Vergnügen madig machen, aber ich glaube echt, dass es da noch für viele ein böses Erwachen gibt und das ist so, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
Also ich glaube es auch, aber ich hoffe natürlich, also ich wünsche natürlich all denjenigen, die da jetzt irgendwie das konsumieren, dass es natürlich nicht so ist und dass sie möglichst keine gesundheitlichen Schäden davon tragen werden. Aber drauf wetten würde ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, same. Du hast noch einen One Love.
Princess Bride. Kennst du den Film?
Nope.
Die Braut des Prinzen. Das
Das
ist
habe ich
ein,
mir übersetzt, ja.
ja, Film, den mir ein Arbeitskollege empfohlen und ausgeliehen hat. Der ist, ja, wie alt wird er jetzt so sein? Also, der hat neulich mal irgendwann vor ein paar Jahren 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Also, lass den jetzt mal 30 Jahre alt sein. Und das ist einfach ein, wie soll ich das sagen? Ein Film, der recht schlecht zu beschreiben ist. Fantasy angehauchter, komödiantischer Ritterfilm, so Dolch und Degen Strumpfhosenfilm, der ein geniales Zitat mitbringt, und zwar: My name is Inigo Montoya, You Killed My Father. Für jeden, der den Film kennt und gesehen hat, der wird jetzt wahrscheinlich lachen, weil es einfach so kultig ist. Und ich kann dir den nur empfehlen. Also es ist wirklich ein cooler Film, wenn man Bock auf sowas hat, zwischendurch mal so ein paar Jokes. Da ist auch Andre the Giant spielt da auch mit, also so die Ära, ne, weißt du? Ist echt ein cooler Film. Und der Soundtrack ist genial.
Ja, ist notiert, werde ich mir mal angucken. Ja, den Namen kenne ich tatsächlich. Ich wusste auch, dass es einen Film gibt, der so heißt, weil in dem Kaff, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich ein paar Freunde, die halt sehr musikalisch waren. Und ein paar von denen hatten eine Band und die hieß Princeless Bride, also die prinzlose Braut quasi. Und die haben das abgeleitet halt aus diesem, die haben das von diesem Film halt abgeleitet. Ja, die waren ganz gut, aber naja, wie das dann so ist mit so Jugendbandprojekten, irgendwann ist dann die Luft halt raus, ne?
Ja, klar.
Tja, ich mach die Kopfhörer aus, du haust deine drei Was-wäre-wenn-Szenarien raus, dann winkst du mir, dann sagen wir Tschüss und dann sind wir raus. Ich bin müde, nämlich langsam.
Ja, wir machen es genauso.
Okay.
Alles klar, hörst du nichts mehr? Du hörst nichts mehr, ne? Okay. Also, Leute, endlich wieder Was-wäre-wenn-Fälle. Nummer 1. Was wäre, wenn du auf einer Insel leben würdest? Nummer 2 oder B. Was wäre, wenn du jetzt 70 wärst? Also in dem Sinne wie, was würdest du jetzt noch machen vielleicht? So ungefähr. Und die Frage C. Was wäre, wenn du in einem Film deiner Wahl den Bösewicht spielen dürftest? Welcher Film wäre das? Ich bin gespannt, was ihr tippen oder wie ihr abstimmen werdet und winke Fabian wieder zurück.
Jo. Bist du durch, oder?
Ja, ich bin durch. Ich bin auch sehr gespannt, was sie nehmen werden.
Ich auch.
Ich hätte einen Favoriten tatsächlich, aber ich habe diesmal nie, also wirklich jetzt, das hätte sich jetzt auch nicht, das wäre unanständig gewesen, nach so langer Zeit jetzt irgendwie nochmal die Manipulationskeule auszupacken.
Ja, das stimmt. Gut, dass du es nicht gemacht hast, dann können die Leute ganz unbefangen wählen, was sie am coolsten finden.
Ja, sehe ich auch so.
Ich bin gespannt, was du dir da hast einfallen lassen.
Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wie du reagieren wirst.
Ich auch. Naja, jetzt reagiere ich erstmal mit Verabschiedung und Bett, denn ich bin restlos platt. Aber es war mal wieder eine absolute Freude mit dir. Und ja, ich werde das dringend morgen schneiden und hochladen. Und dann sind wir Dienstag ja wieder in der Aufnahme. Folge 98.
Ja, und am Montag kommen wir schon ins Radio. Das ist unsere aktuelle Folge im Radio. Also wir haben mal wieder einen ordentlichen Output jetzt.
Ja. Ich muss auch noch die nächste Radiofolge schneiden, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, ein bisschen Zeit ist noch da. Genau. Ja, war auf jeden Fall schön. Ich kann nur sagen, dito zu all dem, was du gesagt hast. Die Werbetrommel hast du ja auch schon gerührt. Von daher, liebe Leute, liebe Blutrausch-Family, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.